Das Thema, das für heute angekündigt ist, ist der Leistungsvergleich Karl Marx, bürgerliche Ökonomie. Aus aktuellem Anlass möchte ich aber zumindest das Angebot machen, weil mich gestern einige Hörer daraufhin angesprochen haben, über die Finanzkrise zu reden, wenn das Publikum der Auffassung sein sollte. Das ist das Thema, das im Moment wirklich unter den Nägeln brennt. Dann könnte man auch an diesem Gegenstand und Stoff die wichtigen Argumente von Marx zum Thema Produktion und Kredit abhandeln. Wenn aber das allgemeine Dafürhalten dahin geht, es soll das Thema, wie angekündigt, heute Abend diskutiert werden, dann machen wir das. Ich bin da auf beides eingestellt. Wie ist die Stimmung im Saal? Erst das erste Thema. Ja, nur ein Thema. Die Frage war, ob wir den Marx-Ökonomie-Vergleich ersetzen, wegen der aktuellen Turbulenzen am Finanzmarkt, durch die Besprechung der Finanzkrise. Nein. Handzeichen. Wer ist für Marx? Das ist die Mehrheit. Gut, Marx. Dass das Thema des heutigen Abends überschrieben ist mit dem Begriff Leistungsvergleich, ist eigentlich nicht unsere Erfindung, die des Gegenstandpunktverlages, weil die bürgerliche Ökonomie selbst, die Volkswirtschaftslehre, einmal der Auffassung war und das bis heute auch ist, dass sie sich in einem Vergleich mit Marx und dessen Argumenten zu dieser Wirtschaftsweise besser schlägt als Marx. Sie hat einen Leistungsvergleich ausgerufen und meint, den für sich entschieden zu haben. Sie blickt auf Marx und eine sogenannte objektive Wertlehre und setzt dagegen eine subjektive Wertlehre. Sie blickt auf Marx und tituliert die Äußerungen aus dem ersten Band des Kapitals Arbeitswertlehre. Aller Wert kommt von der Arbeit, meint sie, sei der Inhalt. Und dagegen konzipiert die bürgerliche Volkswirtschaftslehre eine Theorie der Produktionsfaktoren, wo sich drei Figuren bei Schichtbeginn treffen. Boden, Arbeit, Kapital. Sie hat diesen Vergleich ausgerufen. Wir nehmen uns heute Abend die Freiheit, das ist das Angebot, diesen Vergleich einmal seriös durchzuführen. Und das möchte ich in zwei Abteilungen tun. In der ersten Abteilung möchte ich einmal skizzieren, einen Aufriss bieten, worin eigentlich die zentralen Argumente von Marx bestehen über diese Wirtschaftsweise. Und wer auf den Zitatenzettel schaut, sieht da sechs Zitate. Das sind Scharnierstellen aus dem Buch »Das Kapital«, das einem vielleicht dazu verhilft, einen ersten Überblick zu gewinnen. Was sagt die Theorie über die Wirtschaft, in der wir leben? Wer das Buch je in der Hand hatte, erinnert sich an den Satz, der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft erscheint als ungeheure Warensammlung. Und die Elementarform davon ist die einzelne Ware. Und an der entdeckt man zwei Bestimmungen, sagt Marx. Gebrauchswerte, jetzt bin ich schon im ersten Zitat, bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Und der Tauschwert erscheint zunächst als quantitatives Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. X Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold und so weiter, der Tauschwert von einem Quarter Weizen. Wenn das so ist, dann müssen X Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold durcheinander ersetzbare oder gleich große Tauschwerte sein. altertümlich an diesem Zitat mögen die Beispiele sein. Stiefel, Wichse, Seide. Ansonsten ist es up to date. Schaut in ein Kaufhaus. Der Reichtum, der da als Warenwelt ausgestellt ist, ist in der Tat nach seiner stofflichen Seite eine Ansammlung nützlicher Dinge. Es sind Stiefel, es sind Kleider, es sind Lebensmittel und sie alle befriedigen auf die eine oder andere Art ein menschliches Bedürfnis. Das ist der Gebrauchswert der Sachen und das war auch in früheren Produktionsweisen gerade so, dass die nützlichen Güter eine qualitativ nützliche Eigenschaft an sich tragen, die sie dazu geeignet macht, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Andererseits aber, und das ist die zweite Bestimmung, die man an diesen Waren entdeckt, sind diese Dinge für den nützlichen Gebrauch nicht einfach der Stoff, der konsumiert und verbraucht wird. Diese Dinge haben einen Tauschwert. Es wird getauscht. Ware gegen Geld, Geld gegen Ware. Das ist jedermann vertraut, dass man in einem Kaufhaus, nur weil das Bedürfnis nach einer Sache existiert, nicht die vorhandene Sache nimmt und benutzt. Dazwischen steht ein Preis, der einem Menschen sagt, was er für diese Ware bezahlen muss, damit er sie erwerben kann. Es wird getauscht. Und beim Tausch hat Marx einen ersten Schluss gezogen auf das Charakteristikum dieser Produktionsweise, die man kapitalistisch nennt. Da wird produziert nicht für den Verbrauch, sondern für den Verkauf. Und das bedeutet zweierlei. Das Bedürfnis des Verkäufers ist nicht der Zweck der Produktion. Jeder Fabrikant, der Stiefel, Kugelschreiber, Brote herstellt, produziert das in Massen, sodass von vornherein klar ist, das ist auf den eigenen Bedarf nicht gemünzt. Das Bedürfnis der Verkäufer ist nicht der Zweck des Produzierens. Aber das Bedürfnis der Käufer ist auch nicht der Zweck des Produzierens. Denen wird nämlich nicht das produzierte Gut anheimgestellt zum Verbrauch, sondern da ist das Bedürfnis, das die Menschen haben nach diesen nützlichen Dingen, der Erpressungshebel, der in Anschlag gebracht wird, um ihnen Geld abzunehmen für den Erwerb der Sache. Das wirkliche Ziel ist der Gelderwerb mittels eines Gutes, nach dem ein Bedarf besteht. Und daraus hat der Marx geschlossen, dass in dieser Gesellschaft ein absolut widersinniges, paradoxes System von Arbeitsteilung existiert, die man eigentlich Arbeitsteilung nur in Anführungszeichen nennen darf. Es ist schon so, dass viele verschiedene private Eigentümer von Fabrikanlagen, Produzenten, produzieren nicht für ihren Eigenbedarf, sondern für den Bedarf anderer. Aber gleichzeitig wird den anderen vorenthalten, was sie brauchen. Es wird für andere produziert, aber es wird vorenthalten, was sie brauchen, um das wesentliche Ziel der Produktion zu befriedigen, nämlich Geld aus dem Tausch der Ware zu erzielen. Das fand der Marx, ist eine Art von Gegensätzlichkeit, die in dieser Welt der Waren herrscht, die es verdient, einmal näher zu ergründen, was eigentlich beim allseitigen Tauschen von Waren passiert. Und da war ihm aufgefallen, wenn man zu einem Bäcker geht und legt 2,50 Euro für ein Brot auf den Tresen und der Bäcker geht mit den 2,50 Euro zum Schlachter und kauft sich ein Stück Wurst, dann findet vermittelt über das Geld dieser beiden Kaufakte eine Gleichsetzung zwischen zwei vollständig verschiedenen disparaten Gütern statt. Insofern nämlich der Laib Brot 2,50 Euro kostet und die 2,50 Euro ein Stück Wurst erwerben, werden zwei völlig inkommensurable Dinge einander gleichgesetzt. Sie gelten als das Gleiche. Und da der Marx den Tausch nicht heilig sprechen wollte, als nützliches Versorgungsinstrument, hat er sich gefragt, worin besteht eigentlich die da praktizierte Gleichsetzung? Was ist denn das, was da einander gleichgesetzt wird? Der erste Schluss, die konkrete nützliche Eigenschaft der Dinge kann dieses Gleiche nicht sein, das sie von sich behaupten, wenn sie sich einem Geldquantum gleichsetzen. Da ist es Brot und das andere Produkt, bei Marx Stiefelwichse, das ist völlig unvergleichlich seiner Gebrauchswertgestalt nach. Die Tätigkeit, die diese nützlichen Produkte hervorgebracht hat, da das Bäckerhandwerk, da das Handwerk der Stiefelwichse-Produktion, fragt mich nicht, wie das geht, sind zwei völlig disparate Tätigkeiten. Das, was aber ihre wirkliche Gleichung, ihre Gleichheit ausmacht, weder der konkrete Inhalt des Stoffs noch die konkrete nützliche Tätigkeit, die ihn macht, ist der Umstand, dass auf beide Mühe verwandt worden ist, dass auf beide Arbeit verausgabt worden ist. Nicht was gearbeitet wurde, das ist gerade gleichgültig in dieser Gleichsetzung, aber dass gearbeitet wurde, dass beides das Ergebnis von Arbeitsmühe ist, das ist das Gleiche, das diesen Arbeitsprodukten zukommt, die sich auf dem Warenmarkt über das Geld gleichsetzen. Abstrakte Arbeit, hat Marx geschlossen, also eine Arbeit, die vom konkreten handwerklichen Geschick, vom konkreten Gebrauchswert, der hergestellt wird, absieht, das meint abstrakt, die nur die Mühsal der Verausgabung zum Inhalt hat. Hirn, Muskel, Nerv werden verschlissen. Das ist die Art von Arbeit, abstrakte Arbeit, die die Substanz dessen ausmacht, was die Dinge wert sind. Das ist der Inhalt dieses zweiten Zitats, abstrakte Arbeit. Sieht man vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch die eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeit verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser gemeinsamen Substanz sind sie Werte. Abstrakte Arbeit, das berühmte Zitat, das vielleicht vielen geläufig ist, ist die Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv. Pure Anstrengung, Konzentrationsleistung. Das wirft die Frage auf, wenn das den Wert der Dinge ausmacht, wie viel sie denn wert sind. Denn wenn es nur noch um das Das der Arbeit geht, nicht um das Wie, um den konkreten Inhalt, dann ist das einzige Maß, das auf diese Tätigkeit noch Anwendung findet, das ihrer Dauer. Wie lange? Arbeitszeit, sagt er, ist das Maß des Werts, wenn die abstrakte Arbeit den Inhalt, die Substanz des Werts ausmacht. Das ist eine Schlussfolgerung von Marx, die auch unter Linken, die ihn gelesen haben, zu mancherlei Missverständnissen Anlass gibt, sodass das verdient, einen Moment erläutert zu werden. Was heißt das? Arbeitszeit ist das Maß des Werts. Um deutlich zu machen, was es heißt, eine Warnung davor, was es nicht heißt. Arbeitszeit als Maß des Werts heißt nicht, dass man die individuelle Arbeitszeit, die ein Produzent braucht, um einen Stuhl herzustellen, misst mit der Stoppuhr und das der Ware als Preisetikett anheftet. Wenn es so wäre, dann wären Preisschilder ja Stundenzettel. So ist es aber nicht. Der Arbeitsaufwand, den ein Produzent treibt, die Zeit, die es braucht, um einen Stuhl herzustellen, die ist für ihn durchaus individuell messbar. Aber was das Ding an Wert hat und erzielt, ist damit gar nicht festgelegt, weil diese Ware einen Test durchlaufen muss, einen Test bestehen muss, der am Markt stattfindet. Der Produzent, der Stühle herstellt, konkurriert, steht im Wettbewerb mit anderen Anbietern, die in einem Marktsegment gleiche oder vergleichbare Produkte herstellen. Sein Arbeitsaufwand muss sich also messen an dem, den andere getrieben haben. Einer, der für seinen Stuhl den doppelten Aufwand berechnet als das Gros der Anbieter im Markt, wird ihn einfach nicht platzieren können, weil die Kunden, die mit ihrer Kaufkraft die Abnehmer der Produkte darstellen, diesem Produkt Nein sagen und zum günstigeren greifen. Das ist der eine Test. Da wird die individuelle Arbeitszeit, die verausgabt wurde, in einen Vergleich gestellt des Aufwands, den alle anderen getrieben haben, sodass nur der sein Produkt verkaufen kann, der im Prinzip einem gesellschaftlichen Durchschnitt entspricht. Schaut mal in das Zitat 3 über Wert und Wertmaß. Da sagt der Marx, es könnte scheinen, dass wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit für ihre Verfertigung braucht. So ist es nicht. Der faule Schuster, der ungeschickte Schreiner, der kann, weil alle anderen einen durchschnittlichen Arbeitsaufwand hinbringen, sein Produkt einfach nicht zu dem Preis verkaufen, den er sich hochrechnet, weil die Konkurrenz ihn unterbietet. Das fällt also schon einmal weg. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist erheischt, um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität darzustellen. Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit, das den Wert darstellt. Da haben wir einerseits den Vergleich, den ein Produzent mit seinem Aufwand im Vergleich zu allen anderen bestehen muss. Hat er die doppelte Zeit gebraucht, ist sein Produkt unverkäuflich. Und der andere Test? Alle mit ihrem Angebot müssen sich dem Vergleich mit einem Marktmagen aussetzen, der das von ihnen gefertigte Produkt überhaupt will und dafür auch eine Kaufkraft hat und mobilisiert, um das Gut käuflich zu erwerben. Wenn also ein Produzent ein Produkt fertigt, für das eine gesellschaftliche Kaufkraft einfach nicht verfügbar ist, weil niemand willens ist, für sein Produkt Geld herzugeben, dann ist der Test am Markt negativ ausgefallen und es war für ihn vergebliche Liebesmühe, obwohl die individuell verausgabten Stunden sich zu einem gehörigen Paket hochrechnen lassen. Das ist also, wollte der Marx sagen, zusammengefasst die Behauptung, dass die Menge des Werts, die ein hergestelltes Gut verkörpert, sich am gesellschaftlich notwendigen durchschnittlichen Arbeitsaufwand bemisst. Ob und wie viel Geld ein Produkt im Vergleich zu anderen in der Lage ist, auf sich zu ziehen, entscheidet über den Wert der Sache. Ich will noch den Gedanken zu Ende bringen, dann gehen wir sofort in Fragen oder Kritiken über. So ist es und es ist ein vernichtendes Urteil über die Produktion. Es ist ein vernichtendes Urteil über die Produktion, weil das Geld, um das es hier geht, gar nicht das Mittel der Produktion ist. Es gibt schönfärbende Auffassungen über die kapitalistische Art des Produzierens, die meinen, Geld sei dazu da, dass Güter allokiert werden, dass Rohstoffe, Maschinen, Bleche den Weg in eine Fabrik finden. Dann werden daraus Waren fabriziert und wieder vermittels des Geldes findet jetzt die hergestellte Ware den Weg zu einem Endverbraucher. Da ist Geld in dieser gedanklichen Operation bloß das Mittel einer Produktion, die ihre Notwendigkeiten organisiert und für den Verbrauch Güter herstellt. Die Wirklichkeit ist die Umkehrung. Die Produktion ist Mittel des Geldes. Nur eine solche Produktion, die den Gelderwerb aus dem Verkauf des Hergestellten gestattet, wird überhaupt betrieben. Eine Produktion, die das nicht leistet, wird eingestellt. Und es verhält sich gar nicht so, dass man sagen könnte, der Verkaufsakt ist letztlich so etwas wie eine Quantité negligeable, so etwas wie ein vernachlässigbares letztes Moment. Man könnte zum Beispiel gar nicht sagen, ja, um das mal in einem Beispiel bildlich vor Augen zu führen. VW produziert wunderbare Automobile, die Produktion ist effektiv, die ist modern, die ist schnell. Alles funktioniert in der Produktion wunderbar. Nur mit einem hapert's. Der Verkauf geht nicht. Jeder wüsste, wenn das nicht geht, dann scheitert alles Produzieren an dem wesentlichen Ziel, für das es stattfindet. Der Verkauf, der den Erwerb des Geldes erst zu Ende bringt, der entscheidet über das Gelungensein der Produktion. Aber hier gab es jetzt einen Einwand oder Einstieg.
Nein, eigentlich nur zwei Ergänzungen bzw. ein Verweis. Erstens widerspricht die Volkswirtschaftslehre natürlich schon mal zentral diesem Diktum von Marx, dass der Tauschwert buchstäblich im Gegensatz zum Gebrauchswert steht und behauptet, wieder besseres Wissen können, dass eine Wirtschaft, die auf Gelderwerb, auf Geldverdienen ausgerichtet sei, schon seit Adam Smith's Invisible Hands dazu führen wird, dass letztendlich doch alle Leute an die nützlichen Dinge rankämen, die sie bräuchten. Dass das offensichtlich nicht der Fall ist, kann man beim einfachen Blick auf eine Weltlandkarte feststellen, wo es Tausende von Quadratkilometern gibt von Leuten, die noch nicht mal ein Dach über dem Kopf kriegen, weil sie keinen Pfennig in der Hand haben und deshalb auch nichts bekommen.
Oder sehr richtig, ja.
Ganz Afrika kommt an AIDS um und nicht etwa deshalb, weil Pfizer nicht genügend Viagra-Ersatzstoffe produzieren könnte, sondern weil einfach retroviren Medizin in Südafrika nicht profitabel verscherbelt werden kann.
Sehr richtig.
Ich wollte aber eigentlich einen ganz anderen Punkt machen, nämlich dass diese Feststellung, dass der Tauschwert von Waren im Kapitalismus sich letztendlich bemisst an der Mühsal der Arbeit, die aufgewandt werden muss, um die Sachen herzustellen. Das ist etwas, das viele Leute noch ohne weiteres zugeben würden, aber gar nicht merken, dass das eigentlich schon eine vernichtende Kritik dieses Systems von, Anführungsstriche, Reichtumsproduktion ist. Mhm. Dass es gemessen an dem, was vernünftig wäre, geradezu ein Aberwitz ist, dass ausgerechnet die Erhöhung der Mühsal der Menschen den Reichtum der Gesellschaft vermehren solle. Dass in der Tat, wir es ja erleben, dass in einer Gesellschaft, die so reich ist, gemessen an Güterbergen wie noch nie, immer noch die Hauptforderung ist, es muss rund um die Uhr von allen Leuten gearbeitet werden, damit möglichst viel Geld gemacht werden kann. Das, was Marx als eigentlich vernünftiges Ziel einer ordentlich vernünftig aufgebauten Produktion angesehen hat, nämlich, dass es darauf ankäme, dass man doch eigentlich möglichst viel freie Zeit hat für was anderes als die Mühsal, die man aufwenden muss, um das Zeug zu produzieren, was zum netten Leben nötig ist. Das wird bei dieser elementaren Abhakerei, ja, Waren sind Arbeitszeit, Arbeitszeit ist Mühsal, je mehr, je besser, glatt gar nicht erkannt als vernichtende Kritik an der Art und Weise, wie im Kapitalismus Wirtschaft organisiert ist. Dass in der Tat im Kapitalismus Waren so viel wert sind, wie ein Mühsal auf sie verwandt wird, zeigt, dass es auf die Arbeit machen, buchstäblich nicht ankommen kann. Denn wenn es auf sie ankommen würde, wäre das ein absolut verrücktes, wahnsinniges Prinzip.
Ja, völlig richtig. Das ist auch der Punkt, den ich jetzt gewissermaßen als Schluss aus dem Gesagten anbieten wollte. Ja. Eine methodische Bemerkung. Wir können immer die bürgerlichen Einwände an den Stellen präsentieren, wo der Marx über Tausch oder Markt redet. In meiner Ordnung ist es so, dass das der Teil B auf dem Zitatenzettel ist. Aber ich bin dafür beides offen. Also alle Argumente der Invisible Hand, des subjektiven Werts und so fort, sollen für sich extra und solide gewürdigt werden. Aber wer sie zwischendurch einbringen möchte, kann das gerne tun. Dann wird das alles ein bisschen umorganisiert. Aber nochmal zum wesentlichen Gedanken zurück. Ja, das möchte ich unterstützen. Vielleicht mag der Eindruck jetzt entstanden sein, was ist das für eine Logelei, die der Marx anstellt mit der Arbeitszeit? Das ist es gar nicht, sondern daraus kommt ein sehr wuchtiges Urteil über diese Produktion. Denn wenn die Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, ich greife einfach dieses Urteil nochmal auf. Wenn die Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, dann bedeutet das, die Menschen sind umso reicher, je mehr sie arbeiten. Reichtum besteht darin, immer mehr Mühsal aufeinander zu türmen. Das ist etwas sehr Irrationelles. Das ist vielleicht den Menschen nicht vertraut in dieser Diktion von Marx, wo er sagt, die Arbeitszeit ist das Maß des Reichtums. Und das ist feindlich gegen den Arbeiter. Das bedeutet nämlich immer mehr arbeiten, damit mehr Reichtum zustande kommt. Aber in einer modernen Fassung ist es hier jedermann vertraut. Die moderne Fassung ist der Imperativ von Wachstum. Wirtschaft muss bei uns hierzulande immer wachsen. Das ist eine andere Fassung dieses unvernünftigen Prinzips. Wachstum ist was ganz Irrationelles, weil Wachstum nämlich eine Abstraktion ist von Bedarf und Bedürfnis. Es sieht ab vom wirklichen Bedarf nach nützlichen Dingen. Inwiefern? Vernünftigerweise, einmal als Gedankenexperiment dargeboten, würde man sagen, wir schauen uns um, wie hoch der Bedarf an Lebensmitteln, an Wohnraum, an Fahrrädern, an Autos ist. Wenn man eine vernünftige Produktion für den Bedarf haben möchte. Und dann richten wir den Arbeitsaufwand und die Werkzeuge und ihre Verteilung so ein, dass diese so definierte Menge dieser bestimmten Gebrauchsgüter hergestellt wird. Da will man nicht immer mehr, da will man nicht wachsendes Quantum. Man will genau dieses Quantum an Lebensmitteln, an Wohnungen, an Autos. Nicht mehr davon. Jedes mehr davon wäre eine Verrücktheit. Deswegen, weil es ja Materialien verschleißt für etwas, das gar nicht gewünscht und gebraucht wird. Weil es ja Lebenskraft, also die Arbeit, die man verausgabt, vergeudet für etwas, das man für den Bedarf gar nicht vorgesehen hatte. Das wäre vom Standpunkt einer rationell geplanten Produktion, wo das Hergestellte für einen Verbrauch definiert ist. Völlig unvernünftig. Aber dieser Imperativ ist in dieser Gesellschaft üblich. Wachstum. Und man merkt sogar, dass dieser Imperativ eine verrückte Umkehrung einschließt. Es wird nicht produziert für den Konsum, sondern der Konsum wird angestachelt, damit mehr produziert werden kann. Große Handykonzerne ringen dieser Tage um den Killer-Content. Die fragen sich, welchen Inhalt kann man in ein kleines Handy packen, damit möglichst noch viel mehr Millionen von diesen Dingern verkauft werden können. Es wird gefragt in der Industrie, wie kommen wir zu neuen Produktideen, damit mehr produziert werden kann. Da merkt man, da ist der Konsum, der da innovative Ideen angeboten bekommt, das Mittel dafür, dass man in Anspruch nimmt, damit mehr produziert werden kann, eine Verkehrung eines rationellen Verhältnisses von Produktion und Konsumtion, das im Kapitalismus allerdings Sinn macht. Ja, wenn die Vermehrung des Werts, die Anhäufung von Arbeitszeit, am Ende ausgedrückt und gemessen im Geldquantum, das man erwirbt. Wenn das Ziel der Produktion ist, dann ist mehr besser als weniger. Diese Abstraktion von jedem Bedürfnis, wo nicht mehr geschaut und geprüft wird, wie viele Wohnungen brauchen wir, wie viele Autos brauchen wir, dieses Mehr von allem, ja, das ist in einer Wirtschaft, in der sich alles ums Geld dreht, eine Selbstverständlichkeit. Geld, das Zugriffsmittel auf jedes Arbeitsprodukt, auch auf Arbeitsleute in der Gesellschaft, das wird umso wuchtiger, je mehr man davon hat. Aber das ist gleichgültig gegen das Bedürfnis und den Bedarf. Das ist die erste vernichtende Kritik an einer solchen Wirtschaftsweise. Bitte.
Die bürgerliche Volkswirtschaftslehre projiziert diese Unersättlichkeit des aus Geld immer mehr Geld machen zu müssen zu wollen ja deshalb auch ganz konsequenterweise zurück in die Bedürfnisse, indem sie auch wieder besseres Wissen können, behauptet, dass die konkreten Bedürfnisse nach nützlichen Sachen genauso unersetzlich unbefriedigbar wären wie der Geldhunger.
Ja, ganz genau. Ja, das ist ein Argument, das hatte ich mir für den zweiten Teil reserviert, aber genau an dieser Stelle passt es wunderbar und wenn das so weitergeht, können wir uns den zweiten Teil ja vielleicht ersparen. Ja, kommen wir doch noch zur Finanzkrise. Gab es da noch eine Intervention von oben? Ja, bitte.
Ja, wie ist es denn genau möglich, rational zu planen? Was bedeutet es an einer Geldwäsche? Ich glaube, auch bei uns Handys gab es vor 20 Jahren nicht. Vor 20 Jahren wurde wahrscheinlich in einer rationalen Planung wahrscheinlich nicht die Handys eingeschrieben. Jetzt braucht es sie jeder.
Wo würdest du denn die Schwierigkeit ansiedeln, wenn wir uns mal, die jetzt hier versammelt sind, auf so ein Gedankenexperiment einlassen? Wir würden überlegen, was möchten wir in der nächsten Produktionsperiode an nützlichen Gütern haben? Wie viele davon? Und wie organisieren wir die Arbeit, damit diese Güter möglichst arbeitskraftsparend zustande kommen? Wo würdest du denn da das Problem ansiedeln? Warum soll diese quasi Konsensfindung, die gemeinsame Beratschlagung darüber, was wir konsumieren, also produzieren möchten, warum soll die misslingen?
Ja, ich muss sagen, dass es geht ja nicht nur um Bedürfnisse zu stillen, sondern auch um unsere materielle Stand zu verbessern und mit neuen Produkten, die wir uns nicht vorstellen konnten, die dieser Zwang, neue Produkte uns reinzuschieben. Der positive Effekt, dass dann neue Produkte für uns zustande kommen, die wir dann benutzen können, um unser Leben zu verbessern.
Ja, aber ohne Planung kommt es doch erst recht nicht zustande. Da muss doch vorher ein ganzes Ingenieursbüro vom Chip-Hersteller auf diesen technischen Durchbruch gekommen sein, geplant haben in Absprache mit der Marketingabteilung, dass es dafür ein Bedürfnis zu wecken gibt in der Gesellschaft. Und dann müssen sie ganze Fabriken dafür hingestellt haben und ein Marketingfeld so geplant haben. So absurd zu meinen, neue Bedürfnisse würden jenseits von Planung aufkommen und bedient werden können.
Aber so ist es. Ich möchte aber auch noch dein Nur eingehen.
Ja, bitte.
Es ist doch in dieser Gesellschaft gar nicht so, dass man über das Nur der Erfüllung der normalen Bedürfnisse hinweg sich den Luxusgedanken machen müsste, was fangen wir denn nun an mit den Ressourcen, die wir haben und was können wir da alles noch neu erfinden? In dieser Gesellschaft werden doch die elementarsten Bedürfnisse nicht erfüllt und trotzdem Klingeltöne für Handys von Tausenden von Leuten entwickelt.
Richtig, das ist mal ein Schuh.
Ich sage nicht, dass
es verhungern jeden Tag 100.000 Menschen, wo bei Nokia sich Leute Gedanken machen, wie man neue Klapphandys entwickeln kann. Das ist eine verrückte Welt.
Richtig. Genau das. Weißt du, das ist ein Hinweis darauf, dass die Fragestellung etwas unterstellt bei dir, ja, das in Bezug auf diese Produktionsweise nicht zutrifft. Die Unterstellung, die in deiner Frage liegt, ist, die vielen Ingenieure in den vielen Betrieben machen sich immerfort Gedanken über neues nützliches Gerät, damit die Versorgung der Menschen auch mit neu entwickelten Bedürfnissen immer umfangreicher und besser gelingt. Diese Unterstellung, die ist mit diesem Argument von hier vorn angegriffen, weil gesagt wird, in dieser Welt kann die Versorgung auch neuer Bedürfnisse mit neuen Produkten nie das Ziel sein, weil dieses merkwürdige Nebeneinander ein einziger schreiender Einwand dagegen ist, das Nebeneinander, dass das Elementarste, das Essen und Trinken und das Wohnen und Medikamente für die Gesundheit zu sich nehmen, bei Millionen von Menschen unbefriedigt bleibt, obwohl es die Stoffe für die Befriedigung dieses Bedürfnisses gibt, aber für die nicht verfügbar sind, weil sie das Geld nicht haben. Und gleichzeitig sitzen Ingenieure dabei, modernste Techniken beim Dual-Band-Handy auszutüfteln, um einen neuen Markt zu erschließen. Das kann unmöglich daher kommen, dass die Bedürfnisse der Menschen besser befriedigen wollen. Die wollen mit neuen Produkten den Erwerb von zusätzlichem Geld für ihre Firma voranbringen.
Ich haben nicht gesagt, dass diese Millionen Produkte, die herausgeschmissen werden, immer neue Sachen, dass der Zweck dahinter steckt, das Leben zu verbessern.
Ja.
Aber trotzdem kommen aus diesen tausenden Produkten kommen aus der Zeit Produkte, die für eine bestimmte Anzahl an Leuten auf jeden Fall, nicht für alle, das Leben verbessern. Nur verstehe ich nicht genau, wie so eine Mechanik dieser kleine positive Teil, dass ein paar nützliche Produkte nach, über die Jahre noch produziert werden, wie man das mit Planung vorausplanen kann.
Was siehst du denn überhaupt als Hindernis an, wenn ich dir das Verfahren soeben geschildert habe, dass man eine Erhebung macht, wie steht der Bedarf in Sachen Lebensmittel, Wohnraum, Fahrrad, Automobil und dass man aufgrund dieser Erhebung macht, was man beschließt?
Aber ich finde das trotzdem eine wichtige Frage. Also ich finde da auch einfach mir vorzustellen, wie das ist, wenn jetzt Planwirtschaft, also die kommunistische Planwirtschaft meinetwegen, wie entstehen dann eigentlich wie entsteht technischer Fortschritt und wie, also weil wenn die ich kann ja nicht, wenn es kein Ding gibt, kann ich ja nicht, wenn jetzt diese Erhebung gemacht wird, sagen, ich wünsche mir ein Handy, weil ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie das geht. Und ich glaube, es ist halt so, also was vielleicht nochmal wichtig ist, ist halt jetzt ja auch am Produktionsmittel vergesellschaftet sind in so einer Planwirtschaft, dass also jeder Mensch Zugang drauf hat. Und dass dann vielleicht es doch irgendwie Leute gibt an Universitäten oder was weiß ich auch immer, die dann irgendwie neue Dinge, also oder die sich halt mit technischen Fortschritten irgendwie beschäftigen und dann halt, wenn sie eine Idee haben, was man jetzt Neues machen könnte, erstmal einen Ding davon in Auftrag geben können, wenn man so eine Bewegung macht, Wirtschaft, was auch immer. Dass dann, ja, wir haben uns was entwickelt, das nennen wir Handy, bla, keine Ahnung, damit könnte man halt so schmuddelig telefonieren und dann würde das halt erstmal meinetwegen probeweise einmal produziert werden und es wird geschaut werden, ob es funktioniert. Aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist halt, dass diese Leute sofort Zugang auch zu Produktionsmitteln haben, die dann die Idee dazu entwickeln.
Ja, das Problem, jemand anderes entscheidet, was meine Bedürfnisse sind. Experten.
Nein, die Gemeinde derer, die eine solche Produktionsweise für sich wollen. Und ich merke schon, dass die Diskussion jetzt auf ein Gleis kommt, das sich fragt, wie geht es denn anders, wo der Mangel darin liegt, meines Erachtens, dass über die Art und Weise, wie hier produziert wird, noch gar kein Einvernehmen besteht. Die Frage nach der Alternative, die kommt mir entschieden zu früh, weil über die Frage, wie hier produziert wird, gar keine Einigkeit besteht. Deswegen wäre jetzt meine Bitte, dass wir zunächst mal den ersten Gedanken noch ein Stück weiter verfolgen und diese Fragen dann anschließend mal behandeln. Die Unterstellung, wie gesagt, um das für dich noch mal deutlich zu machen, die in deiner Überlegung vorkommt, war eine, die ist an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen in der Argumentation, die ist zurückgewiesen gewesen. Dass geforscht wird in modernen Unternehmen, um den Bedarf der Menschen immer besser zu befriedigen. Das ist ausdrücklich zurückgewiesen worden. Darum geht es nicht. Und ein schlagender Beweis ist hier vorn geführt worden. Es gibt Medikamente gegen AIDS. Das haben moderne Pharmakonzerne und ihre Ingenieure entwickelt. Aber halb Afrika krepiert an AIDS. Warum? Weil das, was vorhanden ist, für das Gros der Menschen nicht verfügbar ist, weil sie durch das Geld, dessen Erwerb der Zweck dieser Produktion ist, von diesen Mitteln getrennt werden. So, das war jetzt eine Erinnerung an ein solches Argument und die Bitte, erst einmal fortzufahren und zu schauen, wie funktioniert diese Produktionsweise, um solche unzutreffenden Unterstellungen zunächst einmal außen vor zu halten.
Also vorgestern kam eine Sendung auf Arte über Wasserwirtschaft auf der ganzen Welt. Da kamen Beispiele aus USA und aus Afrika. Wasser in der Vorstellung der Menschen ist ein unerlässliches Gut zum Leben. Das ist aber im Kapitalismus ganz anders. Wasser ist nicht zum Saugen, sondern zum Kaufen da, wurde da gesagt. Zum Beispiel in Afrika, Südafrika zum Beispiel, gibt es Firmen, die heißen zum Beispiel, eine heißt Suez, die haben ganze Ländereien und Quellen aufgekauft und sagen dann ganz frech, ja, wir haben die technischen Mittel, um eure Bedürfnisse zu befriedigen. Wasser könnt ihr haben. Da steht eins davor. Ihr müsst bezahlen. Und was, wenn, und die Leute, die brauchen das Wasser, die können es nicht bezahlen. Wo gehen sie hin? Sie gehen zum Fluss, zum Verschmutzten und kriegen Cholera. In den USA, was anders hat, eine Mineralwasserfirma, mehrere Quellen in Michigan aufgekauft und das Farmland ist verödet. Ne? Mhm. Ja, sagt die Firma auch, ja, wenn ihr bezahlen könnt, könnt ihr das Wasser haben. So weit, so gut. Ne? Selbst bei den elementarsten Sachen steht da immer der Preis davor für die Befriedigung. Ich sehe da nicht, wie der Kapitalismus eine Methode ist, nur den technischen Fortschritt zu befördern. Den technischen Fortschritt gibt es, die haben die ersten Methoden, um Wasser hochzupumpen. Aber der dient doch nicht zur Versorgung der Leute. Da muss Geld her. Übrigens wusste der alte Aristoteles schon den Unterschied zwischen einer Produktion, die für Geld ausgerichtet ist, und eine Produktion, die für die Gebrauchswerte da ist. Er hat sogar einen Namen dafür gegeben. Für die Geldwirtschaft hat er den Namen Krematistik und für die Gebrauchswertherstellung Ökonomik gegeben. Und das hat er einem Haus kenntlich gemacht. Welchen Hausbauer, das nur nützlich sein soll für die Bewohner, dann ist wichtig Statik, Größe, wie viele Leute sollen da drin wohnen und so weiter und so fort. Wenn ich aber zum Beispiel ein Mietshaus baue, dann kommen ganz andere Kriterien rein. Ne?
Ja, das war ein weiteres Beispiel. Das Wasser, ein verkäufliches Produkt, das dennoch für Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen nicht zugänglich ist, weil sie mangels Kaufkraft den Zugang zu Wasser nicht haben. Ich will nochmal den Faden aufnehmen und ein bisschen weiter treiben. Was sich an dieser Produktionsweise studieren lässt, die dadurch charakterisiert ist, dass Arbeitszeit das Maß des Werts ist. Immer mehr Anhäufung von Arbeit, das war der letzte Schluss, ist das in dieser Gesellschaft übliche, von allen gewollte, eingeforderte Verfahren, den Reichtum zu steigern, der sich in Geld bemisst. Immer mehr Mühsal. Die Frage ist, wie passt diese Behauptung von Marx, die er erschlossen hat, aus der Analyse des Warentausches, wie passt diese Behauptung eigentlich dazu, dass im Kapitalismus unentwegt rationalisiert wird? Es werden neue Maschinen eingesetzt und jeder kennt die Wirkung zumindest, es wird entlassen. Da wird Arbeit stillgelegt. Die Entlassenen schwellen an zu einem Mehr von vielen Millionen. Wie passt das eigentlich dazu, dass immer mehr Arbeit gefordert ist, um den Reichtum zu steigern und gleichzeitig wird im Wachstum, das durch neue Maschinen erzeugt wird, immer auch Arbeit stillgelegt? Dazu hat der Marx auch ganz früh schon im ersten Band sehr schlagende Argumente präsentiert. Zur Produktivkraftsteigerung. Ein größeres Quantum Gebrauchswert, sagt er, bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Zwei Röcke mehr als einer. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Zunächst einmal sagt er, das ist in der Tat die Produktivkraftsteigerung, ein Widerspruch, keiner der Theorie, sondern dieser Wirtschaftsweise. Denn wenn auf der einen Seite die Arbeitszeit des Maß des Wertes ist und es deswegen um die Vermehrung, die Ausdehnung der Arbeitszeit geht, damit man mehr Reichtum hat, dann ist die Produktivkraftsteigerung, die aus weniger Arbeitszeit das alte Produktenquantum hergibt, eine Minderung des Reichtums. Gebrauchswertmäßig ist es so, sagt er. Wenn man zwei Mäntel zusammenzählt, dann hat man zwei Gebrauchsstoffe. Das ist mehr Reichtum als einer. Hat aber die Produktion eines Mantels vormals eine Stunde gekostet und an 9 Maschinen gelingt das in einer Viertelstunde, dann sind die beiden neuen Mäntel nur noch eine halbe Stunde Arbeitszeit. Die sind weniger wert als vormals, obwohl sie dem Gebrauchswert nach ein doppeltes Quantum vorstellen. Das ist etwas Irres, dass der Reichtum, der seinem stofflichen Umfang nach wächst und leichter herzustellen geht, weil in kürzerer Zeit, seiner wertmäßigen Seite nach weniger wird. So ist es, sagt er, sodass sich die Frage erhebt, warum machen das Unternehmer überhaupt? Wie kommen denn Unternehmer darauf, wenn die Ausdehnung der Arbeit den Reichtum wachsen macht? Mit Rationalisierung Leute zu entlassen, da wird doch weniger Arbeit abverlangt. Der Grund dafür ist die Art und Weise, wie produziert wird, nämlich in Konkurrenz zueinander. Die verschiedenen Anbieter in einem Warensegment, die etwa Stühle oder Lebensmittel herstellen, die konkurrieren, die wollen möglichst viel Stücke absetzen, weil sie umso öfter den Preis der Ware kassieren, der einen Gewinn einschließt zu ihren vorgelegten Kosten. Und die Schranke bei diesem Bemühen, den eigenen Warenabsatz auszudehnen, ist der Konkurrent. So kommen sie auf die Lösung, dass man den Verkaufspreis mindern müsste im Vergleich zum Marktpreis und zum Konkurrenten, weil dann mehr vom selben absetzbar ist. Der Kunde kauft vermehrt das preisgünstigere Produkt. Freilich will man dabei nicht auf den Gewinn verzichten. Man müsste also bei jeder Ware, bei der man den Verkaufspreis absenkt, gleichzeitig den Kostpreis ihrer Herstellung absenken, sodass die Spanne pro Stück mindestens gleich bleibt, wenn nicht größer wird. Dann gewinnt man. Sie treten gegeneinander an und sie sagen das auch. Sie treten im Bewusstsein eines Gegeneinander an. Die sagen nämlich, ich will meinen Marktanteil vergrößern. Marktanteil vergrößern geht nur, indem das eigene Tortenstück ausgedehnt wird, mit dem Effekt, dass das des anderen kleiner gemacht wird. Gegensatz. Wie kriegen Sie das hin? Das kriegen Sie darüber hin, dass Sie in neue Maschinen investieren. Dann gelingt die Herstellung des alten Warenquantums in kürzerer Zeit. Dass das kostengünstiger ist pro Stück, das gelingt nur, wenn eine Bedingung eingehalten wird. Das, was zusätzlich an Vorschuss in die neue Maschine nötig wird für die Fertigung dieses Warenquantums, das muss überkompensiert werden durch die überflüssig gemachten Löhne der Arbeiter, die man nicht mehr braucht, weil alles in kürzerer Zeit geht. Dann ist insgesamt zwar der Vorschuss in Maschinen gewachsen, aber die Ersparnis bei Löhnen, die man dadurch erzielt, noch mehr gefallen, als die eine Größe gewachsen ist. Dann ist insgesamt jedes Stück billiger geworden. So verfahren sie, so kämpfen sie am Markt um ihren Absatz gegen die Konkurrenten, die, weil sie selbst dasselbe Ziel verfolgen, nur dadurch im Markt bleiben, dass sie das Verfahren kopieren. Der erste fängt an mit einer Rationalisierungsrunde, der Rest zieht nach. Und der Effekt davon ist unter dem Strich, dass die Verbilligung des Warenpreises, die am Anfang das Mittel der Konkurrenz war, das wollte jeder, jetzt gemacht werden muss, weil alle anderen das Verfahren kopieren. Unter dem Strich wird also die Ware billiger. Vom Standpunkt des Kapitalisten, der mehr Wert erzielen wollte, wird es schwerer, aus dem Verkauf der Waren Gewinn zu machen. Jedes Stück ist nämlich weniger wert als vorher. Er muss umso mehr davon verkaufen. Er hat in neue Maschinen investiert. Das Attrahieren von Geld aus dem Warenverkauf wird kostspieliger. Das sind alles Arten und Weisen, wie sich einem Produzenten mitteilt. Das hat seine Rache, dass ein Reichtum, der im Maße der Ausdehnung der Arbeitszeit wächst, mit Methoden gesteigert wird, wo der Umfang der eingesetzten Arbeit reduziert wird. Da werden immer Leute entlassen, die werden nicht mehr ausgebeutet. Dieser Widerspruch ist der der Produktivkraftsteigerung. Dass wachsender Reichtum, der auf mehr Arbeit gründet, mit einer Methode gesteigert wird, die die Quelle Arbeit mindert, reduziert, kleiner macht. Das ist ein Widerspruch, mit dem könnte man die Kapitalisten getrost allein lassen. Aber was die Sache so skandalös macht, ist, dass dieser Widerspruch auf den Schultern der arbeitenden Menschheit abgeladen wird. Es verhält sich nämlich gar nicht so, wie die Ideologie weismachen möchte. Dass mit immer neueren Maschinen, mit immer moderneren Produktionsmethoden das Leben und Geldverdienen der arbeitenden Menschheit leichter und besser wird. Das ist ganz anders im Kapitalismus. In einer vernünftigen Produktionsweise wäre es so, wenn man mit neuen Maschinen ein bestimmtes Produktquantum in viel kürzerer Zeit herstellen kann, dann geht alles flotter und leichter von der Hand und man hat mehr Zeit, um die Dinge zu genießen, die man herstellt. Das ist vorhin schon hier angesprochen worden als vernünftiges Reichtumsmaß. Die disposable time, die verfügbare freie Zeit für Interessen und Bedürfnisse auszudehnen und in immer kürzerer Zeit bequem und leicht die Dinge für den Lebensunterhalt und den Genuss herzukriegen. Im Kapitalismus ist dieses Verfahren, das in jeder vernünftigen Produktionsweise angestrebt ist und dort ein Segen wäre, für die Menschheit eine Geißel. Inwiefern? Dass alles leichter und flotter zu produzieren geht, heißt in erster Instanz in dieser Produktionsweise, ein großer Bestandteil der arbeitnehmenden Menschheit arbeitet gar nicht mehr. Das sind die Entlassenen. Die verdienen nichts mehr. Dass in kürzerer Zeit etwas hergestellt werden kann, heißt, manche sind zum Herstellen gar nicht mehr zugelassen. Kein Arbeitsplatz, kein Geld, das sind die Arbeitslosen. Für den anderen Teil, der in den Fabriken ist, ist die von jedermann nachvollziehbare Erfahrung, dass etwas an neueren Maschinen leichter und bequemer zu machen geht, heißt auf jeden Fall, du musst schneller arbeiten. Dass an neuen Maschinen gearbeitet wird, heißt in jedem Unternehmen, da muss mehr Arbeit geleistet werden, da wird Schichtarbeit verlangt, mit dem Argument, diese teuren Maschinen, diese großen Vorschüsse, die müssen möglichst schnell zurückfließen, die müssen sich amortisieren, sonst liegt Kapital brach, sodass für die Menschen im Betrieb, weil die Arbeit leichter zu machen geht, der Gelderwerb, den sie mit ihrer Arbeit anstreben, für sie immer schwerer gemacht wird. Das ist der Skandal der Produktivkraftsteigerung. Bitte.
Noch eine kleine Ergänzung. Die Steigerung der Produktivkraft wird von bürgerlichen Ökonomen dem Kapitalismus ja immer so hoch angerechnet. Das könne sonst kein System wie der Kapitalismus. Mhm. Da es aber im Kapitalismus überhaupt nicht um Produktivsteigerung per se geht, sondern nur um, wie kann ich mehr Geld aus der Produktion schlagen, sind die guten, alten, brutalen Mittel von früher genauso gut wie Produktivitätssteigerung. Wenn ich es schaffe, die Arbeiter ins Elend zu drücken, indem sie nur halb so viel Lohn kriegen wie bisher, dann kann ich auch meinen Gewinn pro Stück steigern. Und dann brauche ich überhaupt keine neue Maschine, sondern kann ich mit dem ältesten alten Schrott noch richtig profitabel weiterarbeiten, was eigentlich überholt ist und vor 100 Jahren schon hätte verschrottet werden müssen. Wenn ich es schaffe, den Leuten die Arbeitszeit von 6 auf 8, von 10 auf 12 Stunden hochzusetzen, ist das genauso gut wie eine neue Maschine. Dann arbeiten sie eben länger, die armen Kerle. Tut mir herzlich leid. Die Welt ist voll von Glitschen, wo mit völlig überholten Technologien von Arbeitern, die rund um die Uhr für einen Hungerlohn arbeiten, völlig profitabel produziert wird.
Ja, und dieses Argument will ich unterstützen. Wer das Kapital mal in die Hand genommen hat, kann es nachlesen bei Marx im 13. Kapitel über die Maschinerie. Da spricht er das an, als in England schon die Maschinen zum Steineklopfen erfunden waren. Da wurden arme Burschen vom Land für einen Hungerlohn, nämlich im Prinzip für ein Bohnengericht, mit dem Hammer auf die Steine losgelassen, weil sich auch so Profit machen lässt. Die Schinderei der Menschen ist da eine Alternative zum Einsatz einer modernen Maschine, jedenfalls innerhalb gewisser Grenzen. Das hat seine Grenzen. Wer eine moderne Autoproduktion hinstellt, der wird die Grenzen, was die Quantität des Ausstoßes angeht, kennen und auf sie stoßen, und dann hört sich's auf, mit Hammer und Brecheisen zu arbeiten. Aber innerhalb gewisser Grenzen ist es durchaus durcheinander ersetzbar. Neues Werkzeug oder Schinderei der Leute, die arbeiten.
Gerade die Automobilindustrie ist ein sehr gutes Beispiel. Dieses Konzentrieren der Autokonzerne auf Endmontage und Outsourcen, was auch immer Outsourcen geht, was einerseits dazu führt, dass der Produktivitätsfortschritt übertrieben dargestellt wird. Wenn man lesen kann, ein Gold wird heute in nur noch so und so viele Stunden zusammenmontiert, das ist ja Augenwischerei, weil die Produktionszeit, die notwendig ist, um all die Fertigteile zu produzieren, von VW außen vor gelassen wird. Aber gerade dieses Outsourcen, Toyota ist da ein glänzendes Beispiel, die haben die modernsten Endfertigungsbänder der Welt, und die Zulieferer dürfen in Korea, in Shenzhen und in Japan mit den gräußlichsten alten Drehbänken zu Hungerlöhnen arbeiten. Solange die Teile dann billig angeliefert werden können im Topwerk von Toyota, ist das Toyota völlig wurscht. Die müssen nicht modern sein, die müssen nur billig sein.
Ja, richtig.
Das andere Beispiel bei der Autoproduktion ist die Logan-Produktion in Rumänien. Das ist genau dasselbe Ding. Da fehlt halt in der Straße, wo halt die Autos produziert werden, fehlen halt die modernen Maschinen, so wie hier. Und die werden halt da ersetzt über die Billigkeit der Beschäftigten da in den rumänischen Werken. Da fehlen halt eben die ganz modernen Maschinen, so wie hier. Da gibt es da halt 500 Leute mehr, aber dafür sind die entsprechend extrem billig. Dann geht die Sache genauso wieder in Ordnung.
Das sind jetzt Beispiele, die hier zu Recht genannt werden. Die bezeugen ein prinzipielles Argument, das auch dem Marx am Herzen gelegen hat. Ginge es um den technischen Fortschritt als Instrument der Erleichterung der Arbeit, um sich das Leben beim Arbeiten bequemer einzurichten und das Produkt, das man möchte, in kürzerer Zeit herzustellen. Ginge es darum beim technischen Fortschritt, dann dürfte es die Beispiele nicht geben, wo Menschen für einen Hungerlohn mit altertümlichen Werkzeugen ein billiges Produkt fertigen. Wenn es sie aber gibt, dann ist es ein Beweis dafür, zu welchem Zweck der technische Fortschritt im Kapitalismus eingesetzt wird. Nämlich zur Verbilligung der Produktionskost einer Ware. Und wenn diese Verbilligung auf dem Weg einer drastischen Lohnsenkung gleichermaßen zu erzielen ist, dann wird das für Unternehmer eine alternative Methode für dasselbe Ziel. Da wird nicht die Arbeit erleichtert, sondern der Mensch drangsaliert und schlecht behandelt, wenn das denselben Effekt in Bezug auf die Geldrechnung hat. Das ist die Produktivkraftsteigerung, die das Argument Lügen straft, dass mit dem Fortschritt des Kapitalismus, mit den moderneren Produktionsmethoden und dem Wachstum für die arbeitende Menschheit alles besser wird und gelingt. Bitte.
Bloß nochmal zur Erinnerung an das Argument, was du vorhin gesagt hast, weil jetzt gerade gesagt hast, wenn der Zweck der Produktivkraftsteigerung die Verbilligung der Ware auch durch mehr Arbeit oder schlechter Bezahlung der Leute geht, dann wird nicht die Arbeit erleichtert. Jetzt wollte ich sagen, im anderen Fall, wo die Maschine dann noch billiger ist als die Arbeit, die sie ersetzt, wird auch nicht die Arbeit erleichtert. Also es wird in keinem Fall die Arbeit erleichtert. Weil wenn die Maschine angeschafft wird, dann hat es genau die Konsequenzen, die du genannt hast. Ein Teil der Leute wird brotlos gemacht und der andere Teil
der muss an den neuen Maschinen nicht leichter und weniger, sondern angestrengter und mehr arbeiten, weil das ein Vorschuss ist, der reinkommt.
Genau, sodass die Erleichterung der Arbeit, die eigentlich aus so einem Produktionsinstrument hervorgehen könnte, im Kapitalismus nur der Hebel ist, die Geldrechnung zu eigenen Gunsten zu verändern. Genau. Jetzt mal weiter im Text, wenn es bis zu dem hierher Gesagten keine Einwände oder weitergehenden Beiträge gibt. Ein Argument weiter.
Ich habe nicht ganz verstanden, warum man immer davon ausgeht, dass die neue Maschine, dass da sofort härter dann bearbeitet werden muss. Also theoretisch, wenn man jetzt beispielsweise hier vergleichend mit dem Steinbrucharbeiter und der neuen Maschine, die jetzt Steine automatisch rausnimmt, dann ist doch selbst für denjenigen, der an der neuen Maschine arbeitet, die Arbeit an der Maschine immer noch leichter als für denjenigen, der sie per Hand gemacht hat. Also warum geht man immer davon aus, dass die Arbeit schwerer wird?
Ich würde mal sagen, deswegen, weil die Arbeit erstens intensiviert wird und zweitens vereinseitigt wird. Die Maschine, die ersetzt viele Arbeitsstunden, die vorher der Arbeiter gemacht hat, dann muss man deswegen immer nur eine Bewegung machen. Weil es aber nur die eine Bewegung ist, muss er sie schneller machen und muss er sie öfter machen. Und rauskommen zu Leute, die haben mit 30 krumme Rücken, Schleimbeutelentzündung und kaputte Knie, weil sie immer den ganzen Tag nichts anderes machen als eine schnelle Bewegung.
Wenn man jetzt von Hand arbeitet, ist das nicht der Fall.
Nee, natürlich. Natürlich ist es, ich greife nochmal deinen Beitrag auf, ich finde aber die gegebene Antwort sehr zufriedenstellend. Natürlich ist das nicht dieselbe Belastung, ja, wenn du auf das zielst. Ob ich mit einem Hammer und einem Meißel schwere Steine bearbeite mit Muskelkraft oder ob dafür eine Maschine eingesetzt wird, die mit einem Computer gesteuert wird, wo ein Mensch vor einem Display sitzt, der Hebel bedient. Natürlich gibt es solche Tätigkeiten in der modernen Fabrikarbeit zuhauf. Dass die alte Form der muskulären Belastung überflüssig gemacht ist, heißt umgekehrt nicht, dass die Belastung entfallen ist oder weniger geworden ist. Sie ist eine andere geworden. Auch die Menschen, die immerfort nur 4 oder 8 Stunden angestrengt auf einen Bildschirm schauen, die einen Arbeitsprozess überwachen und Hebel bedienen und sich konzentrieren. Die machen eine Belastung durch, die sich anders darstellt als die Muskelkraft, die ich benutze. Die sich aber als ein Verschleiß bei ihnen darstellt. Der hat seinen medizinischen Fächer in Form von Berufskrankheiten. Einseitigkeiten der Belastung, die durch solche neuen Produktionselemente zustande kommen. Ein Sekretariat wird heute nicht mehr so geführt, dass eine Sekretärin Akten aus einem Schrank nimmt, auf einen Stuhl steigt und sie ins obere Regal stellt. Die üblichen Skelettkrankheiten einer solchen verwaltenden Tätigkeit, die sind vielleicht gemindert. Die Belastung, die sie in Form der Bearbeitung eines Computerbildschirms erleidet, wo jetzt Dateien digital verwaltet werden, nicht mehr in Papierform und in Ordnern, sondern in einem PC, das bringt die Formen der Erkrankung mit sich, die man kennt. Das sind Erkrankungen der Augen, weil die Leute viel zu lange vor dem Bildschirm sitzen. Das sind Erkrankungen des Skeletts, weil sie dauerhaft in sitzender Tätigkeit durchstehen müssen, was die Arbeit ihnen abverlangt. Ja, da kriegt man mitgeteilt bei den Berufskrankheiten, dass sie sich gewandelt haben, aber nicht, dass sie ausgestorben sind, weil sich das technische Inventar geändert hat.
Frage war ja ganz andere. Im Prinzip ging es ja nicht darum, dass jetzt andere Berufskrankheiten, also der Ausdruck sowieso schon viel besser, andere Berufskrankheiten. Aber hier wurde ja von vornherein per se gesagt, die Krankheiten, die sind jetzt noch viel größer geworden, die Belastung ist noch viel größer geworden. Und das möchte ich nicht meinen. Wenn ich mich zum Beispiel als junger Mensch entscheiden müsste, ob ich jetzt quasi ein Auto per Hand zusammensetze oder mit einem Laser, oder mit dem Pult hier, dann würde ich lieber sagen, ja, wenn mit dem Laser.
Oder also mit jemand anderem. Daneben gab es noch eine Wortmeldung. Oder hat sich das erledigt?
Ja, ich fiel mir auch in diesem Begriff, also dass
diese Begründung, die du gerade gegeben hast, dass es anders wird, gehe ich ja ohne Probleme mit, aber das ist grundsätzlich, also die Eliminierung schlimmer werden muss, die Belastung größer werden muss, die Worte, die du überhaupt nicht in den Mund genommen hast, kam ja eben gerade von dieser Seite. Und da würde ich einfach das gleiche Argument in Anschlag bringen wollen, dass es nicht zwangsweise schlimmer werden muss, dass es etwas anderes gibt. Das lässt, darüber ließe sich dann wieder reden, dass diese Belastungen nicht per se besser sind. Da würde ich auch mitgehen, aber dass da ein Zwangsmechanismus drin ist, dass es schlechter für die Arbeitenden wird, für diejenigen, die noch einen Job haben, das ist natürlich die Voraussetzung dabei. Das würde ich so in der Form auch nicht mitgehen wollen.
Aber es wollte doch niemand sagen, hier habe ich zumindest nicht so vernommen, vor 100 Jahren oder 150 Jahren wären die Kapitalisten schonender umgegangen mit ihren Angestellten. Also die These war es doch nicht. Bloß jetzt ist es so, auch vor 100 und vor 200 Jahren, genau wie heute, folgt die Belastung durch die Arbeit, die passiert, überhaupt nicht aus technischen Notwendigkeiten, aus technischen Begebenheiten, die automatisch dafür sorgen, dass die Arbeit verschleißend und für die Gesundheit untergrabend ist, sondern sie folgt aus dem Interesse des Chefs. Das Interesse ist, aus einer Arbeitskraft, die man einmal bezahlt hat, möglichst viel Ausstoß in Sachen Produkt, also möglichst viel Leistung pur in einer gegebenen Zeit zu kriegen, abzufordern. Und dabei jetzt Ihr Hinweis, die Tendenz ist schon, mit der Entwicklung der Technik, weil sie für diesen Zweck entwickelt wird, kann man in Sachen Leistung pur von den Arbeitskräften mehr verlangen, weil immer mehr Qualifikation, immer mehr, was früher als Rücksichtnahme auf technisches Geschick, auf besondere Ausbildung, die vonnöten war bei der Arbeitskraft, übergegangen ist in die Technik, kann man die Tätigkeiten der meisten immer näher bringen, darauf, dass man sie reduziert, auf reine Verausgabung im physischen Sinne, reine Leistungsablieferung. Und das hat die Tendenz, dass die Zahl des Verschleißes, und also des Ausmaß des Verschleißes und die Zahl der Krankheiten steigen. Obwohl es selbstverständlich auch heute noch super gut bezahlte und angenehme Tätigkeiten gibt. Halt da, wo gewartet wird für diese Zwecke.
Die Berufskrankheitenstatistiken, die weisen so etwas aus, ja, dass sie rubrizieren, der Gelenkverschleiß ist gestiegen in den Jahren, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch infolge von Stress. Aber um das Grundsätzliche zu sagen, mir geht es nicht um den Komparativ. Mir geht es nicht darum zu sagen, das wird immer mehr. Sondern mir geht es um das Argument, dass der kapitalistische Einsatz einer neuen Produktionstechnik den einzigen Vorteil, der in einer rationellen Produktion für den arbeitenden Menschen Sinn macht, nicht zum Tragen kommen lässt. Das nämlich, das moderne Produktionsinstrument es erlaubt, in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand dasselbe Produktenquantum herzustellen. Wäre es so, dann müsste man ja nach jeder Rationalisierungsrunde sagen, hört zu, liebe Leute, wir können jetzt in 4 Stunden herstellen, was wir vor 5 Jahren in 8 hergestellt haben. Alle gehen früher heim, da haben sie mehr freie Zeit. So etwas gibt es in dieser Welt nicht. Ja, warum denn nicht? Weil die Erleichterung der Arbeit, die die Produktivkraftsteigerung in einem vernünftigen Produktionsraum hätte, das Mittel der Geldvermehrung eines Unternehmens ist. Deswegen muss die Investition in die Maschine wettgemacht werden durch die Streichung der Lohnkost bei den Entlassenen und durch das Abfordern von mehr und ausgiebigerer Arbeit bei denen, die im Betrieb bleiben. Allein die Kombination ist doch irrwitzig. Dass, weil moderne Maschinen eingeführt werden und die Arbeitszeit eigentlich gekürzt werden könnte in einem vernünftigen System, im Kapitalismus die Arbeitszeit länger wird. Wegen der Amortisation des schnelleren Rückflusses der großen Kapitalmassen, die in diesen Werkzeugen stecken.
Bitte. Aber das führt doch zu Verbilligungen der Zeit, wenn man jetzt das Beispiel vom Auto nimmt. Vor 100 Jahren hat kein Mensch ein Auto kaufen wollen, 10 Leute in der Bundesrepublik oder in der Weimarer Republik. Jetzt hat eigentlich fast jeder ein Auto. Also führt das ja eigentlich zur Verbilligung der Produkte und das ist eher konsumfreundlicher als andere.
Ja, bitte.
Ja und nein. Ich glaube, eigentlich passt das eher zu dem, was jetzt im nächsten Punkt zu werterbarer Arbeitskraft zu sagen wäre. Es stimmt natürlich, dass durch die allseitige Entfaltung der Produktivkräfte letztendlich alles und jedes billiger wird und damit auch die Sachen billiger werden, die Arbeiter zum Leben brauchen. Das ist aber eigentlich nichts, was ein Lob für dieses System ausmacht, weil es führt ja dazu, dass die Arbeitgeber ihren Arbeitern die Erpressung aufmachen können, ihr braucht auch gar nicht mehr so viel Geld zum Leben. Oder andersrum, dass bei der enormen Steigerung der Produktivkräfte auch für einen Arbeiter mittlerweile ein Auto abfällt, ist erst ein Zeichen davon, dass er es überhaupt braucht, um zur Arbeit kommen zu können. So ist die Arbeit ja heutzutage organisiert, dass Arbeiter von 100 Kilometer Umkreis nötig sind, um irgendwas zu produzieren. Ja, natürlich profitiert in gewissem Maße, im Maße, wie sich Arbeiter insbesondere, das wollte ich eigentlich vorhin schon gesagt haben, erkämpfen, dass nicht alles auf ihre Kosten geht, ist natürlich auch eine gewisse Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Geschenkt kriegen sie aber nichts. Ob eine Umstellung der Technologien in einem Unternehmen dazu führt, dass es den dort Arbeitenden schlechter geht oder nicht, hängt unter anderem davon ab, ob sie sich das gefallen lassen, dass es ihnen schlechter gehen soll. Wenn sie sich kollektiv zur Wehr setzen und sagen, nichts da, die Arbeitszeit wird jetzt aber auf 6 Stunden verkürzt und wir machen alle Stunde 5 Minuten Pause, dann werden sie vielleicht nicht so stark belastet. Wenn sie es aber hinnehmen, dass ihnen auch noch die 5 Minuten Pause gestrichen wird, bei der IG Metall war das vor 20 Jahren mal ein wichtiges Thema,
die
dann ist es der natürlich dreckiger. Also was Arbeiter mit sich machen lassen, definiert das, was sie bekommen an Lohn, an Lebensverhältnissen und vor allem an Arbeitsverhältnissen.
Bitte.
Also wenn man feststellt, heutzutage haben Arbeiter gemeinhin ein Auto. Vor 50 Jahren hatten sie das noch nicht. Dann mag das schon so sein. Aber ich finde, der Vergleich ist ein bisschen falsch gewählt. Die Arbeiter sind ja immerhin diejenigen, die die ganzen Sachen herstellen. Jedes Auto, das produziert wird, ist von ihnen gemacht. Auch jedes Kernspinngerät, das zum medizinischen Fortschritt gehört, ist von ihnen gemacht. Also alles, was es an sachlichen Reichtümern auf der Welt gibt, ist Produkt der Arbeit. Jetzt finde ich den Vergleich ein bisschen eigentümlich, nicht zu sagen, was kriegen Sie denn von dem, was Sie gemacht haben, und festzustellen, dass Sie in den letzten 50 Jahren bei einer, ich weiß nicht, 3- bis 4-stellig gewachsenen Produktivität von dem Haufen, den Sie herstellen, immer weniger kriegen, sondern das, was Sie kriegen, zu vergleichen mit einer Situation vor 50 Jahren und festzustellen, heute haben Sie vielleicht wirklich einen Kühlschrank mehr. Das kommt mir so abseitig vor.
Ja. Bitte, da oben.
Ja, das ist eigentlich auch genau das Gleiche, was vorhin gerade gesagt wurde. Es geht nicht unbedingt darum, was irgendwie, ob die Arbeiter absolut irgendwie verelenden oder so, oder ob es absolut besser geht, sondern der entscheidende Punkt, um den es geht, bei der Produktivkraftsteigerung oder bei der ganzen Funktionsweise des kapitalistischen Systems, ist, dass die Arbeiter relativ zu dem, was sie produzieren, immer weniger davon bekommen. Und dass sie deswegen relativ zu den Leuten, die den Mehrwert abschöpfen können, relativ verändern. Auch wenn es ihnen dabei absolut besser geht, ist der Punkt, dass sie eben relativ weniger bekommen und deswegen relativ mehr ausgebeutet werden.
Ja, mach mal einen Beitrag von dort.
Und jetzt noch eine kleine Bemerkung zu dem absolut besser geht. Also jeder Armutsbericht stellt fest, die Kinderarmut in Deutschland wächst. Inzwischen gibt es einen Kampf um Mindestlöhne, weil es etwa 20% Vollzeitarbeitsplätze gibt. Die gehören in den sogenannten Niedriglohnsektor, was das bedeutet, da kann ein Mensch von einer Vollzeitarbeit nicht mehr leben. Davon, dass er eine ganze Familie davon ernähren können muss, ist heutzutage sowieso nicht mehr die Rede. Frauen müssen in der Regel sowieso mitarbeiten. Also es ist ja noch nicht mal so, Bereich und eine wachsende Kinderarmut, das spricht doch Bände.
Es ist ein Hinweis darauf, dass der Gleichklang, den du vielleicht mit deinem Autohinweis ansprechen wolltest, gar nicht vorliegt. Dass man nicht sagen kann, der Kapitalismus hat immer mehr Reichtum produziert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und in eben diesem Maße ist es den Arbeitnehmern immer besser gegangen. Mehr Reichtum, billiger hergestellt. Das wäre unverträglich mit den dargebotenen Phänomenen, dass dieselbe Wirtschaftsweise über sich sagt, nicht mal ein Vollzeitlohn trägt die Familie. Da gibt es etliche hunderttausend Menschen, bei denen das der Fall ist. Einen Mindestlohn muss man nur fordern, wenn der gezahlte Lohn zum Leben nicht reicht. Bitte.
Ein wichtiger Punkt finde ich ist auch noch, dass wenn wir hier über das Auto des deutschen Arbeiters reden, dann reden wir ja über eine kapitalistische Gesellschaft.
Entschuldigung. Ja, bitte.
Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass wir uns gerade hier in Diskussionen verlieren. Ich finde es sehr interessant, was die einzelnen Leute zu sagen haben, aber ich würde auch darum bitten, dass wir doch deine Argumente vielleicht erstmal zu Ende hören können. Weil wir verlieren uns hier in Einzelgesprächen, formell.
Ach, das sehe ich nicht so, dass wir uns da verlieren. Mir kamen bisher die Beiträge, auch die Einwände, doch sehr richtig platziert vor. Die haben über den Stoff geredet, auch wenn nicht die Auffassung, die ich dargeboten habe, von allen geteilt wird. Aber das ist ja der Sinn eines Gesprächs, dass man unterschiedliche Auffassungen austauscht und dann prüft, was trifft die Sache und was trifft sie weniger. Also ich möchte gar nicht die Diskussion unterbinden, will aber schon noch ein paar Bemerkungen machen zu den beiden ausstehenden Punkten bei Marx über den Wert der wahren Arbeitskraft und den Arbeitslohn. Das würde sich auch anschließen an die Frage, die du aufgeworfen hast. Wie steht es eigentlich mit dem Konsum, den ein arbeitender Mensch sich heute leisten kann? Aber da oben gibt es noch was.
Nur weil Leute jetzt viel mehr Sachen haben als vor 50 Jahren, ist das, glaube ich, nicht überhaupt kein Beweis, dass die Menschen Bedürfnisse besser besser erweitert werden. Also nur weil Leute jetzt am Fernsehen ein Auto und 10, 20 andere Sachen haben, das hat was damit zu tun, dass wir mehr und mehr kaufen, aber nicht, dass unsere Bedürfnisse besser sind.
Ich möchte nochmal die beiden zentralen Argumente in Erinnerung rufen, die gegen die Auffassung zunächst einmal eingewandt worden sind. Das erste war, ist es nicht schon ein unguter Vergleichsmaßstab, wenn ich den Lebensstandard eines Menschen heute vergleiche mit der Nachkriegslage von vor 50 Jahren. Diese Art des Vergleichs ist mir vertraut aus meinem Elternhaus. Man vergleicht seinen Lebensstandard jetzt mit dem von vor 50 Jahren, schon steht die heutige Situation als zufriedenstellend da. Vor 50 Jahren, oder etwas weniger war es, vor 40, da waren meine Eltern noch im Nachkriegsdeutschland in einer Wiederaufbauphase. Da haben sie einen anderen Vergleich gewählt. Da haben sie nach Indien geschaut und gesagt, dort hungern die Menschen, immerhin, wir überleben. Ich will sagen, es liegt etwas Ungutes darin, die jetzige Lage dadurch ihrem Inhalt und ihrer Qualität nach zu fassen, dass man sich mit einem schlechteren Zustand vergleicht, denn dann kann man ja nur gut abschneiden. Und in der Regel ist das auch das Bedürfnis der Menschen, die diesen Vergleich anstellen. Damit könnte man selbst noch das kärgliche Dasein eines Rikscha-Fahrers in Asien in einen gemütlichen Lebensstandard verwandeln, wenn man ihn vergleicht mit den Hungernden der Sahelzone, die sterben. Das zum Vergleichsmaßstab. Das zweite Argument halte ich auch für ein sehr vernünftiges, dass ein moderner Arbeiter im Unterschied zu seinen Vorfahren von vor 100 Jahren mittlerweile ein Auto fährt, jedenfalls viele, zeichnet vielleicht gar nicht den Besitz des Automobils als Genussartikel aus, als ein Stück Reichtum, wo freie Bedürfnisse befriedigt werden. Vor 50 oder 100 Jahren, da haben die Menschen in der Fabrik nebenan gearbeitet, in irgendeiner Manufaktur. Heute ist Mobilität, so heißt es auf Lateinisch, eine Anforderung an jeden Arbeitnehmer, der, wenn er zum Arbeitsamt kommt und arbeitslos ist, jeden Arbeitsplatz im Umkreis von 150 Kilometern annehmen muss. Da gehört das Auto in den Bereich der Notwendigkeiten, ohne die die moderne Fabrikarbeit gar nicht abzuwickeln geht. Das erfüllt gar nicht den Tatbestand, dass man sagen könnte, endlich einmal wachsen auch die Arbeiter vor in den Bereich, wo sie Genussartikel erwerben, wo es nicht beim Notwendigen bleibt. Jetzt will ich über denselben Gedanken ein Stück weiter nachdenken und über den Wert der wahren Arbeitskraft, die Argumente von Marx präsentieren, für manche vielleicht auch in Erinnerung rufen. Der hat sich nämlich gefragt, der Marx, wie kommt es eigentlich, wenn der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft in dem Maße wächst, wie die Arbeitszeit wächst? Also wenn die Arbeit das Maß des Reichtums ist. Wie kommt es eigentlich, dass in einer solchen Gesellschaft diejenigen arm sind, die arbeiten, und diejenigen reich sind, die nicht arbeiten? Das sieht doch nach einer paradoxen Welt aus. Arbeit macht den Reichtum, und ausgerechnet die, die jeden Tag arbeiten, haben nichts davon. Und die, die nicht arbeiten, die sind die dicken Maxe. Wie kommt es? Die Antwort darauf steht in diesem Zitat 5 über den Wert der wahren Arbeitskraft. Da sagt der Marx, zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden. Frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt. Dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat. Los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Das ist die Voraussetzung, die es braucht, damit einer sein Arbeitsvermögen verkauft. Und was kriegt er dafür? Darauf heißt die Antwort, die Arbeitskraft existiert nur als Anlage des lebendigen Individuums. Ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer gewissen Summe von Lebensmitteln. Die zur Produktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser Lebensmittel notwendigen Arbeitszeit. Oder der Wert der wahren Arbeitskraft ist der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Das Erste, was der Mann sagt, eine solche Produktion, wo der Reichtum mit der Mühsal wächst, aber die Arbeiter arme Leute sind, kann nicht in einer freien Beratung, in einer Konsensfindung zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft aus der Taufe gehoben worden sein. Das muss anders gegangen sein. Wie? Die Menschen, die in einer Geldwirtschaft unterwegs sind und dort beheimatet sind. Die sind in einer Hinsicht alle gleich, weil dem gleichen Maßstab unterworfen. Man braucht für den Zugriff auf jedweden Reichtum Geld. Das eint den Herrn Flick oder die BMW-Erbin Quandt, das eint sie mit dem letzten armen Teufel und der Putzfrau. Jeder braucht Geld, um an die Dinge des Bedarfs und an mehr heranzukommen. Aber es unterscheidet sie auch etwas. Die, die nichts zu verkaufen haben, aus denen sich Geld beziehen ließe, die müssen welches erwerben. Die können vielleicht noch ihren Samovar vom Speicher holen und verscherbeln. Aber irgendwann ist es mit dem Verscherbeln von Habseligkeiten zu Ende. Dann hat man nichts mehr zu verkaufen. Dann ist man los, frei und ledig, sagt der Marx. Soll heißen, frei in einem doppelten Sinn. Man ist frei, weil man nicht in einer persönlichen Abhängigkeit zu einer anderen Figur steht, die über einen das Sagen hat. Man ist nicht Sklave. Man ist auch nicht, wie im Feudalismus, Fronarbeiter, der auf seinen Herrn hört und von dem abhängt. Nein, man ist frei in dem Sinne, man muss sich um sein eigenes Glück, um seinen eigenen Broterwerb mühen. Das ist die erste Bedeutung von frei. Und die schreiben alle Menschen dem Kapitalismus als die Wohltat schlechthin zu. Wir unterliegen nicht einem persönlichen Kommando eines Erzbischofs oder eines Großgrundbesitzers. So war das damals. Wir sind aber auch, jedenfalls die große Masse, in einem zweiten Sinn des Wörtchens frei, frei. Frei nämlich von den Mitteln, die es braucht, um die Notwendigkeiten des Lebens herzustellen. Die Menschen, die ihren Samovar verkauft haben und kein Geld mehr verdienen können, die haben einfach nicht die Alternative, die Produktionsmittel für die Herstellung ihrer Lebensnotwendigkeiten zu benutzen und zu bedienen. Die können das Lebensnotwendige nicht selber herstellen. Ihnen gehört nicht ein Gelände, auf dem man das tut. Ihnen gehört nicht eine Anlage, ein Werkzeug, mit dem man das macht. Andere Figuren aber gibt es. Die besitzen solche Fabrikanlagen, die besitzen ein Gelände, das sie verpachten. Und daraus wird ein Erpressungsverhältnis. Die, die losfrei und ledig sind, die müssen sich und ihre Arbeitskraft verkaufen an andere, die über diese Produktionsmittel verfügen. Denn nur so können sie produzieren. Freilich nicht mehr für ihren Zweck, Lebensmittel herzustellen, sondern für den Zweck eines Betriebes, aus den vom Arbeiter hergestellten Waren mehr Geld zu erlösen, als in die Herstellung vorgeschossen wurde. Was kriegt der Arbeiter eigentlich auf die Hand? Was bekommt er für dieses verkäufliche Arbeitsvermögen, das er feilbietet wie eine Ware? Das tun sie wirklich. Schaut mal am Sonnabend in die Zeitung. Da gibt es einen Markt, der heißt Stellenmarkt. Da gibt es Gesuche und Angebote. Da gucken solche Leute rein, die sagen, ich will mich verkaufen. Wer will mich? Was kostet so einer? Der Markt sagt, das ist wie mit jeder anderen Ware auch. Wenn die Ware des Arbeitsvermögens verkauft wird, dann ist der Wert dieser Ware bestimmt durch den Aufwand, den es kostet, diese Ware in einen verkaufsfähigen Zustand zu bringen. Die Ware, von der wir reden, ist aber kein Trumm, das einer im Bauchladen vor sich herträgt, sondern das ist der Mensch selber in seiner ganzen physischen Leiblichkeit. Den als einen Menschen herzustellen, der bei Kräften ist, der frisch rasiert ist und seinen Scheitel kämmt und gesund ist, sodass er einen Arbeitstag bei BMW durchsteht, Tag für Tag, Woche für Woche. Der braucht Kraftfutter, der braucht eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf gegen die Unbill des Wetters. Der braucht eine Ausbildung und wenn sich dieses Arbeitsvolk auch noch vermehren soll, dann müsste die Produktion von Nachkommen in einer Familie auch noch abgedeckt sein. Das ist das, was der Marx den Wert der wahre Arbeitskraft nennt. Das ist es. Das, sagt er, ist der Umkreis von Notwendigkeiten, der lässt sich an einem Tag, sagen wir, in 4 Stunden erledigen. Arbeiten tut der Mann aber nicht 4 Stunden, sondern der arbeitet 8 oder mehr. Anders gesagt, ein Unternehmer, der den Menschen den Wert der wahren Arbeitskraft bezahlt, kauft damit eine Gewinnquelle ein, weil und insofern diese Arbeiter mehr geldwerte Leistung abliefern, als die Kosten ihrer Bezahlung ausmacht. Und in der modernen Welt ist das die überhaupt Einstellungsbedingung schlechthin. Ein Unternehmer zahlt nur dann den vereinbarten Lohn, wenn klar ist, aus dem Produktenquantum, das er pro Tag und Woche aus einer so bezahlten Belegschaft herausschlägt, steht am Ende ein Mehr, das den Gewinn des Betriebs ausmacht. Das ist die Einstellungsbedingung. Es mag vielleicht jetzt hier im Saal wieder jemand meinen, das ist eine verblasene Ausdrucksweise von Marx, der Wert der wahren Arbeitskraft, die zurückweist auf eine längst verblichene Epoche, vielleicht des Manchester-Kapitalismus oder der Anfänge jedenfalls des Kapitalismus, von denen wir denken, das ist doch heute längst überwunden. In einer modernen Diktion, in einer modernen Fassung ist das Argument von Marx jedermann vertraut. Was kriegt ein Arbeiter an Lohn? Was ist die Größe, um die es da geht? Es ist uns vertraut zu sagen, es sind die Lebenshaltungskosten, die sein Einkommen einspielen muss. Lebenshaltungskosten. Das ist nur das moderne Wort dafür, dass er Lebensmittel kaufen können muss, eine Miete soll er bezahlen können und er muss einen Kühlschrank und wenn er einen Arbeitsplatz hat, der weiter entfernt ist, auch noch ein Auto finanzieren können. Lebenshaltungskosten. Das ist der Wert der wahren Arbeitskraft, der ihm bezahlt wird, wenn er sich darum bemüht. Nicht einmal das ist in der modernen Welt gesichert. Der Unternehmer nämlich, der ihn einstellt, der hat dieses ökonomische Gesetz, von dem der Marx redet, gar nicht zu seiner subjektiven Absicht. Der Marx hat gesagt, wenn die ganze Mafia der Kapitalisten so in the long run auf dem Markt eine Klasse von Arbeitskräften vorfinden können will, die man einstellen kann und die den Anforderungen gewachsen sind, dann muss auf lange Sicht diesen Leuten ein Entgelt gegeben werden, das dem Wert dieser Arbeitskraft entspricht, das sie in Stand setzt, sich zu ernähren und ihr Arbeitsvermögen wiederherzustellen, das sie in der Fabrik verschleißen für ein Geld, das ihnen ermöglicht, dieses Arbeitsvermögen immer aufs Neue wiederherzustellen. Das ist ein Gesetz, das kein Kapitalist zum Prinzip seiner Entlohnung macht. Kapitalisten stehen auf dem Standpunkt, für den Gewinn rechnet sich, den Lohn möglichst niedrig zu machen und die Leistung möglichst hoch, sodass diese elementare Größe Lebenshaltungskost gar nichts Verbrieftes ist, das irgendwo ausgehängt wird beim Finanzminister oder beim Wirtschaftsminister, sodass die Unternehmen der Nation vorbeischauen und sagen, aha, das ist jetzt der Wert der Arbeitskraft, den wir zahlen müssen. Keiner verfährt so. Die drücken den Lohn, wo sie können und steigern die Leistung, wo es nur geht. Es sei denn, die Arbeiter wehren sich und kämpfen auch noch um diese so bestimmte miserable Größe. Nichts als Lebenshaltungskost, pure Reproduktion in einer Welt, wo der Reichtum, der aus dieser Anwendung der Arbeitskraft sprießt, täglich wächst und wächst und wächst. Den Vergleich macht nie jemand. Man könnte doch auch mal sagen, warum vergleichen wir den Lebensstandard des Arbeiters mit dem unserer Eltern oder Großeltern von vor 50 Jahren? Warum vergleichen wir nicht einmal den Lebensstandard eines Hartz-IV-Empfängers oder eines Durchschnittsverdieners mit dem ständig gewachsenen Reichtum der Nation? Die sind Exportweltmeister geworden über 40, 50 Jahre. Die Ziffern, in denen sich dieser Reichtum vermehrt, kann man jeder Zeitung entnehmen. Die bewegen sich im zwei- und dreistelligen Bereich. Und die Löhne, schaut sie euch an, die Kurven, die gehen nach unten. Bitte.
Ja, du hast ja eben gesagt, also Ziel wäre es jetzt, dass den Lohn der Arbeiter möglichst runterzudrücken und dafür möglichst viel Leistung aus ihnen rauszuholen. Ja, und das in der Praxis ist das vielleicht auch so, aber in der Theorie ist das eben nicht so. Ja, da gibt es das Minimalprinzip und das Maximalprinzip, und da muss immer eine Größe feststehen, ja, entweder der Input oder der Output. Kann es jetzt sein, dass du den praktischen Kapitalismus mit dem theoretischen Marxismus vergleichst?
Was mache ich da? Verwechseln?
Ja, dass du den du nimmst einfach die praktische Seite von dem Kapitalismus und vergleichst ihn dann mit einer theoretischen Ausführung des Marxismus.
Nein, ich habe nicht verglichen, sondern auch wenn du es jetzt so vielleicht verstanden hast, ja, ich wollte sagen, das, was in der Marx'schen Theorie über diese Welt des kapitalistischen Wirtschaftens behauptet wird, an diesem Beispiel Wert der wahren Arbeitskraft, davon wollte ich sagen, das gibt es so in dieser Welt, von der wir reden. Und der moderne Begriff Lebenshaltungskosten stehen dem Arbeiter zu. Das, aber sonst nichts. Das ist das Belegstück dafür, dass dieses bescheidene Stück das ist, was überhaupt in die Zuständigkeit eines arbeitenden Menschen fällt. Der ganze wachsende Reichtum, den er mit seiner Arbeit macht, ist nichts, was ihm zusteht, das aber dauernd wächst. Der wird mit dieser Größe abgespeist und das in der modernen Welt nicht einmal so, dass ein Unternehmer aus freien Stücken sagt, das steht dir zu, das gebe ich dir. Ob er das überhaupt verdient, das, was er für den Lebensunterhalt braucht, entscheidet sich daran, dass er mit Kapitalisten kämpft, eine Gewerkschaft bilden muss, die sich um sowas streitet, auch wenn sie dazu heute gar keine Lust mehr hat. Arbeiter in der modernen Welt ist ein Doppelberuf. Erstens hat man eine Arbeit, von der man nicht leben kann. Deswegen braucht man zweitens eine Kampforganisation, die zusätzlich kämpfen muss, damit man von einer Arbeit leben kann, die das von sich aus gar nicht gewährleistet. Das ist doch ein Saftladen. Koalitionsfreiheit in ein Grundgesetz reinzuschreiben und das für eine Errungenschaft auszugeben, so eine Grobheit, das ist zuzugeben im Ausgangspunkt des ganzen demokratischen Wirtschaftslebens, dass die Menschen, die hier von Arbeit leben sollen, von Arbeit bestimmt nicht leben können. Sonst müsste man nämlich die Freiheit bildet einen Kampfverband und wehrt euch gar nicht gewähren. Das gesteht ein, dass man von Arbeit arm wird und nicht reich. Bitte.
Deshalb wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass deine laxe Formulierung, die Lebenshaltungskosten stehenden Arbeitern zu, natürlich eine sehr gefährliche Formulierung ist. Der klassische Freund der Lohnarbeit, ein Durchschnitts-DGBler zum Beispiel, der nimmt ja gerne diese Marktdefinition des Wert der wahren Arbeitskraft als Beleg dafür, dass die Arbeiter im Kapitalismus schon das kriegen, was sie brauchen. Nicht die Bohne. Der Wert der wahren Arbeitskraft wird so bestimmt. Der Preis der wahren Arbeitskraft
ist
etwas ganz anderes. Ist nämlich das Ergebnis des gegenseitigen Erpressungspotenzials. Und dass selbst in den führenden kapitalistischen Ländern mittlerweile der Lebensstandard der Arbeiterklasse im Schnitt auf das Niveau von vor 25, 30 Jahren zurückgedrängt werden konnte, zeigt, dass noch nicht einmal in den Ländern, in denen die Kapitale richtig fett vor Bitte machen, der durchschnittliche dort Beschäftigte auch nur auf das kommt, was Marx hier als den Wert seiner Ware beschrieben hat. Mhm. Dass es mittlerweile, selbst hier in Deutschland, Millionen von Working Poor gibt, Leute, wo auf den ersten Blick klar ist, von diesem Lohn, 4,50 Euro, kann man kein Leben bestreiten, kein ganzes Leben, kein ganzes Leben für eine Familie. Und trotzdem gibt es Millionen, die so arbeiten müssen, weil mehr kriegen sie eben nicht, wenn sie vereinzelt ausgeliefert sind dem Erpressungspotenzial von Kapitalisten, die sagen, minimale Löhne für maximale Leistung. Da hast du nämlich dein Minimax-Prinzip. Wenn es gelingt, Arbeiter zu kriegen, die für die Hälfte arbeiten, gut so. Wenn sie davon nicht leben können, was ist das Problem für den Kapitalisten? Das ist das Problem für die Arbeiter. Dass in the long run natürlich die Klasse untergeht, wenn sie nicht Löhne erzielt, von denen sie leben kann, das ist schon sehr früh auch den Staaten aufgefallen, die dieses System organisieren und aufrechterhalten. Und deshalb es auch zähneknirschend zugelassen haben, dass ein gewisses Maß an Defensivkämpfen der Verteidigung gegen diese permanente Verelendung seitens der Arbeiterklasse, die Zusammenrottung, die am Anfang als staatsfeindlich angesehen worden sind, hingenommen worden ist. Das Wissen, dass sie wenigstens auf das kommen, was sie brauchen, dass sie nicht untergehen, das dürfen sie sich erkämpfen. Aber bitte nicht zu viel.
Ja, du erinnerst an ein altes Argument, das man auch bei Marx mal nachlesen kann. Ich bin völlig einverstanden mit den Ausführungen, wo der Staat feststellt, ja, die Unternehmen, die bezahlen so wenig wie möglich, holen so viel Leistung raus wie möglich, die scheren sich nicht um das, was der Marx als das eigentlich notwendige Gesetz der Entlohnung festhält. Wert der wahren Arbeitskraft wird gezahlt. Der Staat merkt es und stellt fest, in Reihenuntersuchungen, das Soldatenmaß wird immer kleiner. Die Leute werden kleiner, gebrechlicher, sind nicht mehr so bei Kräften und denken nicht, dass das schon wieder so ein Zeugnis einer verblichenen Epoche ist. England, Großbritannien steht im Moment Kopf, weil sie feststellen, sie haben kleine, pummelige, dicke Engländer, die mit dem billigen Lohn, den die Familien heimtragen, ungesunde Fastfood zu sich nehmen. Da schicken sie dann so einen Spitzenkoch wie diesen Jamie Oliver in die Schulen, damit der den Frauen zeigt, wie man aus 3,50 Pfund ein Vollwertmenü basteln kann. Die gehen nicht mal so weit, dass sie sagen, ja, mit diesen Löhnen kann man unsere Arbeiterklasse nicht abspeisen. Die machen dasselbe, was bei uns in den Zeitungen steht. Wie kann man mit 3,50 Euro für einen Hartz-IV-Empfänger ein Vollwertmenü konstruieren? Da gibt es sogar so einen Idioten aus Berlin. Wie heißt der? Sarrazin. Sarrazin. Dieser Knallkopf nimmt sich 2 Wochen frei, um Leuten, die so auf schmale Kost gesetzt sind, zu beweisen, dass man von 3 Euro sich gesund ernähren kann. Ist der Sarrazin hier? Bitte.
Ich wollte mal zum ökonomischen Modell zurück. Also ich denke, man muss sich nicht darüber streiten, dass das Ziel eines jeden Unternehmers Gewinnmaximierung ist und der einfachste Weg dafür ist wahrscheinlich, die Gehälter möglichst niedrig zu halten und dass die Einnahmen möglichst zu steigern. Also ja, eben das Maximierung der Löhne und Maximierung des Produkts. Ja, die Frage ist halt nur, ob jetzt dieser Erpressungsvorgang wirklich so einseitig vonstatten geht. Weil wenn man sich jetzt mal den Arbeitsmarkt so ansieht, dass es vielleicht jetzt nicht bei den Arbeitern, die am unteren Ende der Gehaltsskala liegen, die nur um ihre Muskelkraft her, also nur in Anführungszeichen, nur ihre Muskelkraft verkaufen können, sondern eher bei Ingenieuren, Facharbeitern der Fall, dann würde man da sehen, dass die durchaus ihre Gehaltsforderungen auch ohne Gewerkschaft, auch ohne Mindestlöhne in einem sehr hohen Niveau durchsetzen können. Und das liegt einfach daran, die klassische Ökonomie erklärt das recht einleuchtend, finde ich, dass eben auch auf dem Arbeitsmarkt Angebot und Nachfrage vorherrscht. Und die Nachfrage im Moment ist eben erhöht im Bereich von Facharbeitern und Ingenieuren und Technikern, weil sich unsere Welt auch in eine Technisierte verwandelt. Also ist hier die Nachfrage nach diesen Arbeitskräften hoch. Also können diese Arbeitskräfte auch höhere Löhne fordern. Und dann, das führt dann nicht nur dazu, dass sie mehr verdienen, sondern dass die Arbeit für die dann auch deutlich einfacher wird. Da wird versucht, den Wellness-Angebote zu spendieren, da wird versucht, die möglichst gut in ein Unternehmen zu integrieren, nur dass sie beim Unternehmen bleiben. Es werden sogar mittlerweile Prämien gezahlt daraus, dass man einen neuen Facharbeiter anschafft, weil die eben so stark gesucht werden.
Okay. Das Wasser meldet sich, ich muss kurz austreten, ihr müsst jetzt nicht im Moment allein verbinden.
Zu deinem Argument jetzt auch, es gibt auch den Arbeitsmaß und zudem wurde Nachfrage. Die Arbeiter als Nachfrager nach beschäftigt werden, sind insofern in einer sehr schlechten Position, als sie überhaupt nicht das, was ein Nachfrager sonst machen kann, machen können. Denn man sich damit wohl, dass sie ansonsten ihre Leistung ihrem Unternehmen vorenthalten. Wenn die nämlich nicht monatlich ihren Arbeitsplatz haben, dann können sie ihre Miete und ihre Versicherung und ihre Lebensmittel gar nicht zahlen. Sie müssen also eine Arbeit annehmen und können nicht sagen, ich warte darauf, dass ich ein besseres Angebot bekomme. Also insofern ist schon fast die Rede vom Arbeitsmarkt ein bisschen eine ideologische Sache, wenn auf der einen Seite einer steht, der vollkommen erpressbar ist, weil er seine Ware dem anderen gar nicht vorenthalten kann.
In Ergänzung dazu, dein schönes Argument mit den Wellness-Oasen bei SAP oder wo auch immer, verweist doch schon darauf, dass das die seltene Ausnahme ist, tatsächlich ein Unternehmer sich gezwungen, sie zähneknirschend den Leuten was Ordentliches zu zahlen, weil er sie sonst nicht kriegt. Weil es eben für C++-Programmierer ausgerechnet jetzt einen Engpass gibt und er muss unbedingt das neue Mittelstandsprogramm fertig programmieren. Dann werden natürlich auch qualifizierte Leute mit relativ hohen Löhnen gelockt. Aber wie du schon an der ganzen Entwicklung der Softwareindustrie als dem als Zukunftsbranche postulierten Arbeitsbereich entnehmen kannst, ist doch dieses Erpressungspotenzial von Arbeitskräften, du brauchst mich aber und außer mir gibt es gar keinen, in dem Maße weg, in dem die Qualifikationen, die so etwas Besonderes machen, verallgemeinert werden. Ingenieursschwämmen gibt es alle 5 bis 10 Jahre in allen Branchen. Und dann stellt auf einmal Berufsanfänger fest, Mann ey, jetzt habe ich so lange studiert auf E-Technik und jetzt kriege ich überhaupt keinen Job, weil E-Technik ist zuhauf und meine Branche braucht auf einmal gar keine mehr. Und dann reiben sie sich die Augen, wo sie sich so viel drauf eingebildet haben, dass sie zu was Besserem berufen werden. Nix da. Wenn es genügend Leute gibt für eine noch so qualifizierte Arbeit, dann kriegen die dafür kein Geld. Das hängt überhaupt nicht davon ab, wie qualifiziert die Arbeit ist, sondern nur davon, ob Leute den Job brauchen und die Qualifikationen erfüllen. Wenn es genügend gibt, dann werden die so genau den gleichen Hungerlöhnen bezahlt wie anderswo auch. In Indien zum Beispiel kriegt dein toller SAP-Ingenieur einen Apfel und ein Ei. Weil aus der Uni kommen jedes Jahr 5.000 raus und bewerben sich um die 50 Stellen, die da im indischen Silicon Valley zu vergeben sind. Und Überraschung, sie verdienen noch nicht einmal das, was sie im Gastgeber kriegen.
Gut, Indien und Deutschland kann ich jetzt auch die Lebenshaltungskosten nicht direkt miteinander vergleichen.
Es ist doch eigentlich schon mit dem Argument alles gesagt, dass einer, der hier auf der Ingenieurschule war, nach Indien auswandern muss, um einen Job zu bekommen. Das ist bereits die fertige Widerlegung, dass die Qualifikation, die man erwirbt, eine Garantie für den Erfolg sei, den man anstrebt. Und ich habe jetzt nicht euren Ausführungen zuhören können aus dem genannten Grund. Ihr bewegt euch, ist jetzt keine Kritik von mir, ihr bewegt euch schon in einer Sphäre der Eliteberufe, ja? Softwareingenieure. Ich möchte noch mal das prinzipielle Argument in Erinnerung rufen, was für den normalen Durchschnitts- und Facharbeiter gilt. Also für das Gros der arbeitenden Bevölkerung, für die Leute, die am Band stehen und malochen. Wie ist denn da das Verhältnis von Angebot und Nachfrage? Wie steht es denn da um die Hebel, die man in Bewegung setzen kann? Auch darüber hat der Marx nachgedacht. Sein Argument war, les dés sont pipés, die Würfel sind gefälscht. Das sind gar nicht zwei voneinander unabhängige Größen. Hier die nachfragende Arbeiterschaft, dort ein Kapital, das auf deren Arbeit angewiesen sind. Warum nicht? Das Kapital wirkt auf beiden Seiten. Und weißt du wodurch? Wenn das Wachstum des Kapitals mit immer neueren Techniken bewerkstelligt wird, also aus der Einsparung von Arbeitskosten mehr Reichtum geschlagen wird, dann ist das Heer der Arbeitslosen die Wirkung des Wachstums. Das ist die Reservearmee, die das Kapital in die Nachfrageseite einstellt. Das ist das Erste. Die Leute, die unbedingt müssen und angewiesen sind darauf, dass sie arbeiten dürfen, die sind schon das Erzeugnis des Kapitals, weil es in großem Umfang mit seinem Wachstum auch Arbeitslose produziert. Und das Zweite, Arbeitsmarkt ist eigentlich eine ökonomisch nicht zutreffende Formulierung für das, was auf diesem sogenannten Markt passiert. Markt, dass man da etwas verkauft, das unterstellt ja eigentlich, dass das, was man verkauft, ein von dem Menschen abgetrenntes Produkt ist, ja, das er verkauft. Das ist bei den Menschen nicht so. Die haben außer sich selbst und ihrer Schaffenskraft gar nichts zu verkaufen, sind aber in der Not, dass der Verkauf sein muss. Um mal zu sagen, was daran hängt. Das, was ein normaler Warenverkäufer macht, der seine Ernte, die er aus dem Boden zieht, oder die Stühle, die er geschreinert hat, verkauft, wenn die Marktkonditionen schlecht sind, hortet er. Der legt das auf Lager und wartet auf bessere Zeiten. Das kann ein Arbeitnehmer gar nicht tun, weil der hat ja keine Geldquelle. Der muss sich verkaufen. Und der Druck, sich zu möglichst billigen Konditionen verkaufen zu müssen, der wächst in dem Maße, wie es Leute gibt, die in dieser Reservearmee eingestellt sind. Je größer die Arbeitslosigkeit, umso heftiger die Bereitschaft zu den von Unternehmern diktierten Bedingungen anzutreten. Das moderne Argument dafür ist nur ein einziges Wort: Arbeitsplatz. Für einen Arbeitsplatz kann man heute mit einem arbeitenden Menschen alles machen. BMW beschließt soeben, 30-Stunden-Woche wird gemacht. In der Krise lässt sich nicht mehr alles verkloppen. Dann kriegen die Leute weniger Stundenlöhne. Arbeitsplatz. Man vergleicht einmal, was ein rumänischer Arbeiter bei VW dafür bekommt, einen Polo zusammenzuschrauben und sagt den Arbeitern in Bochum, für dieses Geld können wir euch nicht beschäftigen. Arbeitsplatz erhalten ist dasselbe wie die Bereitschaft, die diktierte Bedingung zu akzeptieren. Und merkt ihr, wie die Welt der Arbeit auf den Kopf gestellt wird? Für den Arbeiter ist der Arbeitsplatz auch in dieser kapitalistischen Welt das Mittel, Einkommen zu verdienen. Wer sagt, Arbeitsplatz, Hauptsache Arbeit, der macht aus dem Mittel des Gelderwerbs das Ziel, Hauptsache Arbeitsplatz, und opfert dafür, was eigentlich das Ziel war, Geld zu verdienen. Nein, ich verzichte auf Geld, damit ich den Platz behalte. Dagegen hilft nicht Angebot und Nachfrage. Dagegen hilft nur, dass die Arbeiter sich zusammentun und diesen Dienst am Kapital kündigen und sagen, Sense. Sie schließen sich zusammen und erpressen die andere Seite damit, dass man mit dem Vorenthalten der Leistung, die die brauchen, um zu wachsen, wenigstens Bedingungen erzwingt, die einem das Leben leichter machen. Beim Geldverdienen wie beim Arbeiten. Das freilich würde eine Gewerkschaft oder einen Kampfverband aussetzen, der das Argument Hauptsache Arbeit schleunigst aus dem Verkehr zieht und aufhört, für die Gewinnsituation der Unternehmen so viel Verständnis zu haben, dass jede Bereitschaft daraus erwächst, beim Lohn und der Lebensqualität der Beschäftigten Abstriche zu machen. Bitte.
Ja, wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, hat man ja durch die Produktivitätssteigerung immer mehr Güter zur Verfügung. Gleichzeitig sagst du allerdings auch, dass die Löhne immer mehr sinken bzw. Arbeitnehmer entlassen werden. Dann frage ich mich allerdings, an wen verkauft denn der Kapitalist seine Güter? Also ich habe ja in dem Vortrag schon gesagt, wer soll denn überhaupt meine Autos kaufen, wenn ich meine Arbeiter selber? Also wie geht denn der Marxismus mit dieser Arbeit, mit der Nachfrageseite um?
Wie immer kompetent geht er damit um. Der Marxismus geht auch mit solchen Nachfragen wie der deiner, wie der deinigen, immer gleich um, kompetent. Deswegen nehme ich mal den Kern der Auffassung. Den Kern der Auffassung. Das ist die Kaufkrafttheorie, an die du erinnerst oder die du vielleicht vor Augen hast. Wie soll das gehen, dass die Unternehmer immer mehr Reichtum produzieren, mit immer weniger Arbeitern, also mit immer weniger Lohngeld, das doch auf der anderen Seite die Kaufkraft ist, die diese Güter kauft? Es gibt Vertreter dieser Kaufkrafttheorie, die sagen, La Fontaine und solche Figuren sagen das heute, da muss man doch die Löhne erhöhen, damit Kaufkraft in der Welt ist, die den Unternehmern das Zeug abkauft. Das ist vom Standpunkt des Produktionszwecks der Betriebe der reine Unfug. Denn ich müsste, wenn ich die Kaufkraft erhöhe, damit ich meine Waren verkaufen kann, den Arbeitern ein Geld in die Hand drücken, zusätzlich, das ich über den Verkauf der Ware wieder einnehme. Dann habe ich aber meinen eigenen Gewinn nicht gemacht, sondern bezahlt. Wenn ich das tue, dann kann ich aber die Produktion der Ware gleich sein lassen. Dann kann ich mein Geld behalten. Wenn ich es bloß rausgebe an Arbeiter, damit sie meinen Kram kaufen, dann nehme ich bloß zusätzlich ein, was ich selber vorgeschossen habe. Deswegen macht das auch kein Unternehmer. Ein Unternehmer kann mit dem Kaufkraftargument, von dem du redest, in einer Hinsicht gut leben. Wenn es die anderen machen, ja, wenn VW seine Löhne erhöht, dann freut sich der Zulieferer oder der Bäckergeselle, weil er sagt, ja, die kaufen natürlich bei uns vermehrt Teile oder Brötchen. Aber er selber würde es nicht tun. Und warum? Weil der Lohn eine doppelte, widersprüchliche Bestimmung an sich hat. Er ist auf der einen Seite vom Standpunkt des produzierenden Unternehmens eine ärgerliche Kost. Das belastet die Bilanz, das schmälert den Gewinn. Auf der anderen Seite ist derselbe Lohn, der nie klein genug sein kann vom Standpunkt der Produktion, als Einkommen, das nachfragt, gewünscht. Aber das führt dazu, dieser Widerspruch, ja, dass jeder Unternehmer die Kosten runterfährt und den Lohn kürzt und es den anderen Betrieben anheimstellt, ihre Kosten zu erhöhen, wenn es seiner zahlungsfähigen Nachfrage dient. Deswegen macht es keiner, weil es die betriebswirtschaftliche Rechnung auf den Kopf stellt.
Ja, aber trotzdem hast du ja jetzt nicht wirklich die Frage beantwortet. Also dass es jetzt keiner macht, aber irgendwie funktioniert es ja trotzdem. Wenn wir uns einfach mal auf den Stand vor 150 Jahren stellen, da gab es eine gewisse Arbeitslosigkeit, Und die gibt es auch heute noch. Aber die Arbeitslosigkeit nach deiner Theorie müsste ja ins Enorme anschwellen. Und das ist ja noch nicht passiert. Also auch wenn wir 6 Millionen Arbeitslose haben, 50 Millionen Menschen sind 6 Millionen jetzt nicht so viel. Also okay, das ist ja vielleicht nicht werden verstehen.
Na, man kann, nein, schau. Natürlich.
Also man kann jetzt erstmal mal ein. Menschen längst 79 Millionen Arbeitslose haben, 1 Million Arbeiter und die Kapitalisten machen riesige Wirtschaft.
Dass das nicht der Fall ist, von daher.
Das war meine Frage.
Ja, du hast ja jetzt auch eine Behauptung aufgestellt, die meinige gar nicht ist. Deswegen klingt sie so absurd. 79 Millionen Arbeitslose unter 40 Millionen Beschäftigten.
Ja, das ist die Erwerbslosigkeit in Deutschland. Also diese Absurdität habe ich nicht behauptet, aber um den rationellen Kern zu fassen.
Wieso ist das denn so, dass das Arbeitslosenheer erst anschwillt auf 6 Millionen? Und dann schwillt es auch einmal wieder ab auf 4 Millionen. Grundsätzlich ist es deswegen so, weil es beide Bewegungen gleichzeitig bei den kapitalistischen Unternehmen gibt. Einerseits, sie rationalisieren und entlassen Arbeiter, um Lohnkosten zu sparen. Wenn das flächendeckend gemacht wird, schwillt die Arbeitslosenzahl an. In Zeiten des kapitalistischen Wachstums wird diese Reduktion des Arbeitsumfangs pro 100 Kapital für eine gewisse Zeit dadurch kompensiert, dass der Vorschuss ins Gesamtunternehmen wächst. Die Kapitalisten stellen neben ihre erste Fabrik noch eine, da wachsen sie. Da wird zwar pro Kapitalteil weniger Arbeitskraft eingesetzt, aber die Kapitalteile, die Summe davon insgesamt, wächst mehr als die Reduktion pro 100 ausmacht. Also gibt es das als ein Auf und Ab, als ein Aufgehen, ein Anschwellen der Reservearmee und ein Herunterfahren. Jetzt zu deinem zweiten Punkt mit der Kaufkraft. Das ist ein Widerspruch im Kapitalismus. Dass auf der einen Seite der Lohn nicht niedrig genug sein kann, um den Gewinn des Betriebes zu machen. Und dass auf der anderen Seite diese Größe, nicht nur die, aber auch die, das Realisierungsmittel ist, um das Produzierte zu verkaufen. Wie geht dann überhaupt Wachstum? Warum geht es nicht nach einer Produktionsperiode sofort kaputt und erlahmt? Die Antwort darauf muss ich jetzt ganz kurz machen, weil das führt uns jetzt auf ein wirklich neues Gleis. Ist das: Zum einen sind ja nicht bloß die ausgeschenkten Löhne der Unternehmen nachfragewirksam. Jeder Vorschuss, den ein Unternehmen selber tätigt in den Einkauf von Materialien und in den Einkauf von Maschinen, ist selber ein Stück Nachfragewirksamkeit. Die stellen auch Nachfrage. Mit den Löhnen, die sie auszahlen, aber auch mit den Einkäufen, die sie selber tätigen für ihre Fabriken. Zum Zweiten, dass die Unternehmen wachsen, beruht im Kapitalismus prinzipiell darauf, dass sie einen grundsätzlichen Widerspruch auf Zeit ungeschehen machen. Sie produzieren alles wachsende Warenquantum für den Markt, aber ohne Rücksicht auf den. Die produzieren mit neuen Produktionsmethoden immer mehr von derselben Ware, aber kümmern sich gar nicht darum, ob der Marktmagen diese Ware absorbiert. Sie verkaufen ja nur stückchenweise ihr Produkt. Das macht ihren Umschlag langsam. Das Kapital fließt nur ganz langsam zurück, stückchenweise. Sie können gar nicht den Betrieb in der nächsten Produktionsperiode erneuern. Sie müssen die Produktionsmethoden des Nachbarn mindestens kopieren oder überbieten. Sie brauchen Investitionen. Das Mittel, mit dem die Unternehmen ihren Umschlag verkürzen und ihr Wachstum mit neuen Produktionstechniken bewerkstelligen, heißt Kredit. Die pumpen sich Geld. Kapitalismus lebt prinzipiell über seine Verhältnisse, auch der süße kleine Mittelstand. Das sind nicht die großen Finanzhäuser der Welt, denen man diese Sünden vorhalten muss. Der kleine süße Mittelstand lebt grundsätzlich über seine Verhältnisse. Die produzieren lauter Klamotten, von denen gar nicht ausgemacht ist, dass die absetzbar sind. Die warten auch gar nicht darauf, ob sie das absetzen. Die nehmen Kredit und nehmen einen Verkauf als gelungen vorweg, von dem nicht ausgemacht ist, dass er je gelingt. Auf diese Weise kommt ein Wachstum zustande, ja, ein Wachstum zustande mit immer mehr Vorgriff auf künftigen Reichtum, mit Kredit finanziert, von dem irgendwann die Frage gestellt wird, ja, ist es eigentlich wirklicher Reichtum? Das führt auf den Punkt, dass dieses Verfahren
so zu tun, als ob die Schranken des Marktes, die man erlegt, das Produzierte lässt sich nicht einfach verkaufen. Das führt dazu, dass dieses so tun, als ob die Schranken nicht existieren, irgendwann mit der Quittung bedacht wird. Diese Schranken gibt's. Es gibt zu viel Autos, als dass sich alle verkaufen ließen. Jetzt stellt man fest, man hat immer mehr produziert, aber schaut man auf die Höfe der Händler. Da hat sich ein Stock aufgebaut, wo die Produzenten zwar ihre Autos abgestellt haben, die sind aber gar nicht in die Konsumtion übergegangen. Kredit hat dabei geholfen. Krise ist das allgemeine Ergebnis. Für den Markt produziert, ohne Rücksicht auf ihn, und nichts ist einfach verkäuflich. Von allem zu viel. Nicht fürs Verzehren. Da könnten die Arbeiter gut einen neuen BMW gebrauchen. Die Fabrikanlagen, die jetzt stillgelegt werden, wo nichts mehr geht. Nützliche Werkzeuge. Die Hartz-IVler, auf die man immer schimpft, könnten an den Geräten wunderbar ihre Lebensmittel herstellen. Das lässt man nicht. Zu viel an Waren, zu viel an Fabrikanlagen, zu viel an Arbeitern. Aber nicht ihrem sachlichen Gehalt nach, sondern weil sie zu viel sind für das Vermehren von Geld, fürs Gewinne machen. Der Kapitalismus, um zu sagen, der Widerspruch, auf den du hinzielst, das ist einer in dem System. Der ist eine skandalöse Produktionsweise. Das ist die erste historische Produktionsweise, die an einem Überfluss von Reichtum leidet. Von allem zu viel. Zu viel Autos, als dass sie sich verkaufen ließen. Zu viel Fabriken, als dass man sie auslasten könnte. Zu viel fleißige Hände, als dass man sie in die Arbeit schicken könnte. Fürs Gewinne machen zu viel. Und das ist ein Leiden. Und weißt du, bei wem die das abladen? Bei den Arbeitern. BMW sagt, wir machen jetzt nur noch 30 Stunden, geht heim. Diese Anlagen bei BASF werden 80 Produktionsanlagen gestrichen. Die Leute gehen heim. Die werden ärmer gemacht, weil sich der ganze Schrott nicht mehr gewinnbringend verkaufen lässt. Ein gewachsener Reichtum, der da ist, werden die Leute verarmt, deren Geld wird gekürzt. So, jetzt hast du mal eine Fassung davon, auf was dein Widerspruch rausläuft. Da läuft er raus.
Bitte, noch eine Ergänzung. Dass die Fälle der Kaufkrafttheorie, die ja besonders bei den deutschen Gewerkschaften ab und zu immer mal wieder ihr Haupt erheben, es nicht wirklich ernst meinen, dass das die Krisen beheben würde, sieht man ja daran, dass sie es nie und nimmer umsetzen. Das ist ja immer nur ein Zusatzargument, um eine ganz lächerliche, bescheidene, profitkompatible Lohnforderung ein bisschen zu unterfüttern. Dieser Lafontaine war genau der gleiche, der gesagt hat, Grundeinkommen über 1200 Euro, das kommt nicht in die Tüte, weil das kann man ja gar nicht finanzieren. Mhm. Die sind verloren, diese Kaufkrafttheoretiker. Sie meinen es noch nicht einmal ernst.
Ah, du sprichst mir so aus der Seele. Das stimmt. Wenn Sie Ihren Schwindel wenigstens glauben würden, dann würden Sie heute auf der Matte stehen und sagen, 200% mehr Lohn und ihr werdet sehen, wie die Wirtschaft brummt. Kennst du einen, der das macht? Von diesen Vertretern der Kaufkrafttheorie. Kein Schwanz macht es. Bitte.
Das ist meine Theorie, ich möchte nur ansprechen, dass der Kapitalismus auch vielleicht eine gewisse nicht-kapitalistische Sachen duldet, wie organisierte Arbeit, Mindestlohn und Arbeitslosengeld. Es wird geduldet, damit dieses Nachfrageproblem, der Zyklus, nicht aus der Hand kommt. Wie sehen Sie das? Also das ist doch, das sind zwar unkapitalistische Sachen, aber trotzdem wird sie diesem System geduldet, auch niedrig, so niedrig wie möglich, aber doch geduldet, damit wenigstens Leute immer noch irgendwas kaufen können.
Damit, das Letzte habe ich nicht.
Die Leute noch was kaufen können.
Das Letzte, das möchte ich zurückweisen, mit dem stimme ich nicht mehr überein, dass davor, sage ich dir jetzt mal so, wie ich es verstehe, und du prüfst mal, ob das deiner Intention entspricht, ja? Ich will es auf den Kern zusammenziehen. Du bist gleich dran, du musst nicht dir einen Muskelkater holen, ihr könnt einfach hier frei sprechen. Ich möchte nur kurz auf den Beitrag deines Nachbarn eingehen. Warum gibt es ein Arbeitslosengeld? Kann man sich fragen, ja? Warum gibt es das überhaupt? Mildtätigkeit ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass der Sozialstaat, angeregt durch protestierende Arbeiter, auf dem Standpunkt steht, Leute, die durch den Wachstumsprozess des Kapitals, die rationalisieren, rausgeworfen werden, die sind nach wie vor eine im Kapitalismus brauchbare Größe, und zwar in zwei Funktionen. Das eine ist, es sind ja womöglich Reservisten, die gebraucht werden, wenn die Konjunktur wieder anzieht. Da soll die Außerkraftsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht einfach das Existenzaus für einen Menschen sein. Da ist das Arbeitslosengeld so etwas wie ein Überbrückungsgeld für die wieder anziehende Nachfrage nach Arbeitern. Man erhält quasi dem Kapital den Grundstück, den Grundstock brauchbarer Arbeiter und bezahlen übrigens, ja, Arbeitslosengeld, tun das die Arbeiter mit ihren Beiträgen in die Sozialkassen. Die zahlen die Beiträge in die Arbeitslosenversicherung. Dass das nicht die Mildtätigkeit gegenüber den Arbeitern ist, siehst du an dem Druck, der auf sie ausgeübt wird. Da ist nämlich der Zwang zur Arbeit das Werkzeug der Arbeitsämter oder heute heißen sie Agenturen. Alles Geschichte, dass es da Zumutbarkeitsregeln gibt. Ein gekündigter IT-Ingenieur hatte früher einmal den Anspruch, in der IT-Branche wieder beschäftigt zu werden. Alles gestrichen. Heute musst du jeden Job annehmen, du musst dich kümmern und du musst auch zu den schlechtesten Löhnen annehmen, was hierzulande Job heißt. Es ist also das Gegenteil von einer staatlich finanzierten Bequemlichkeit in einer Hängematte. Es ist der ständig ausgeübte Druck mit einem spärlich bemessenen Geld. Arbeitslosengeld ist nämlich ungefähr 53% des letzten Nettolohns. Und das ändert sich auch noch täglich. Es ist der finanzielle Druck, die Lage unaushaltbar zu machen. Und es ist der amtliche Druck, dich in Verhältnisse zu zwingen, die dir zu präsentieren, sodass du unterschreiben musst. Also Mildtätigkeit ist das bestimmt nicht. Da gab es aber jetzt noch weitere Wortmeldungen. Da oben zunächst, ja.
Und ich glaube, es liegt auch daran, dass viel sich hier, was ich durchaus teile, stimme den meisten, was hier gesagt wurde, auch zu, dass hier sehr viel moralisch echauffiert wurde und wenig analytisch auf dem marxischen Sinne analytisch beantwortet wurde, auch ähnlich. Man kann auch marxistisch seine Frage stellen, warum war über ein Jahrhundert nach Marx die Produktivkräfte immer noch nicht die Produktivverhältnisse besprengt? Da interessierte die Frage. Und da muss der Marxismus schon Gedanken machen. Was ist passiert, auch historisch in den letzten 120 Jahren, dass wir immer noch nicht die Revolution haben? Und ich glaube, die ganzen inneren Faktoren, die du auch erzählt hast, die stimmen alle, die kann man alle angucken, kann man alle, die zwei alle davon, dass es gewisse Faktoren gibt, die den Zusammenbruch des Systems verzögern. Aber sie erklären nicht, warum es über ein Jahrhundert und auch Marx selbst war selbst optimistischer, was das Zusammenbruch des Systems angeht.
Ich glaube, du meinst nicht Marx, sondern das war da und das war der andere.
Marx hat den Namen. Ich denke, die Diskussion auch nicht weiter, oder? Nein, die Diskussion ist doch, aber die Frage ist doch, warum haben wir immer noch ein stabiles kapitalistisches System nach der Wirtschaftskrise, nach auch dieser Krise, die jetzt gerade ist, die Immobilienkrise wird auch als so eine große Krise etabliert, das System wackelt kein Stück. Und darüber muss man sich erstmal schon auch Gedanken machen.
Weil sich die Leute gefallen lassen mit falschen Argumenten, erstens. Und zweitens, weil es das Gesetz, von dem du redest, gar nicht gibt, dass die Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse sprengen. Produktivkraft, das ist ein Werkzeug. Das ist ein Mittel der Produktion. Ein Mittel der Produktion hat in sich überhaupt nicht die Macht. Es ist ja nicht einmal eine Subjektivität, einen Produktionszweck kaputt zu machen. Das ist die Absurdität dieser Vorstellung. Wenn immer mehr Technik entwickelt wird, dann wird irgendwann das Produktionsverhältnis, der Zweck des Produzierens zerstört. Das ist Unsinn. weil ein Mittel nicht die Macht über einen Zweck hat. Und das Mittel, von dem du redest, ist ja sogar noch ein Stück unbelebte Materie, Werkzeug. Wie sollen das einen Produktionszweck kaputt machen? Das müssen die Arbeiter schon machen, die unter diesem Produktionszweck leiden. Bitte.
Im Übrigen werden ja im Kapitalismus sowieso nur die Produktivkräfte entwickelt, die dem Zweck des Kapitalismus dienlich sind. Genau die und keine anderen. Warum sollte eine kapitalistische Produktionsweise, die genau die Produktionsmittel herstellt, die sie braucht, daran zugrunde gehen, dass sie das schafft, was sie braucht, für ihre Zwecke? Nein, wenn die Leute, die die Opfer sind von diesem System, nicht sich dazu entschließen, das nicht mehr mit sich machen zu lassen, dann kann das ewig weitergehen. Es wird auch nicht besser, wenn es schlechter wird. Also die zunehmenden Krisen werden nicht dazu führen, dass automatisch Leute sagen, jetzt, wo es uns so dreckig geht, da muss es endlich anders werden.
Und warum?
Das ist das schönste Beispiel dafür, dass zum Schluss die Leute Dreck fressen, wenn sie der Auffassung sind, das ist notwendig, damit Deutschland leben kann. Sie starben, damit Deutschland leben kann, war die Überschrift im Völkischen Beobachter Februar 44 nach Stalingrad. Nichts, aber auch gar nichts führt Elend oder Verelendung dazu, dass Leute was daraus lernen und was anders machen.
Also, lass mich noch eine Anmerkung zu dem letzten Satz machen, bist sofort dran. Ja. Warum das so ist?
Ich wollte gerade darauf
fragen. Ja, bitte. Okay, machen wir.
Und zwar hast du, glaube ich, gerade so ein bisschen darauf rumgehackt, dass er in deinen Augen das Wort Produktivkraft falsch benutzt hat. Ich glaube, deine Frage zählt einfach darauf ab, warum lassen eben die Arbeiter das so lange mit sich machen? Warum rebellieren die nicht dagegen? Da gibt es schon die, oder beziehungsweise Marx hat ja auch zumindest, man kann sich immer fragen, wie deterministisch das tatsächlich ist, aber er hat ja auch davon gesprochen, dass der Kapitalismus irgendwann an seinem inneren Widerspruch, nämlich dass die Profitmacht hält, zugrunde gehen wird. Und es gibt schon eine ziemlich extensive marxistische Krisentheorie, die versucht, auf all diese Fragen eine Antwort zu geben. Ich glaube, er wollte einfach von dir eine Ausführung haben, inwieweit du diese Krisentheorie einschätzt.
Die habe ich aber auch gegeben, auch wenn das vielleicht nicht Zufriedenheit ausgelöst hat. Diese Metaphorik, dass die Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse sprengen, die halte ich für einen Fehler. Ich habe gesagt, worin er besteht. Es ist eine unsinnige Auffassung, dass ein Mittel der Produktion, das ist nämlich die Produktivkraft, Herr über den Zweck der Produktion ist und sich dagegen stemmt. Das ist unsinnig. Zumal dieses Mittel, von dem da die Rede ist, die Produktivkraft, ein Stück unbelebter Materie ist. Wenn ich die andere Fassung davon wähle, die ihr vielleicht im Auge habt, ja, die Produktivkraft wird immer weiter entfaltet und es wird immer mehr Überproduktion auf der Welt hergestellt, die an die Grenzen stößt und eine Krise auslöst. Dann müssen doch die Produzenten, die das alles miterleben, aus ihren furchtbar schlechten Erfahrungen lernen. Ich stehe gar nicht auf dem Standpunkt, dass man aus der Krise und der schlechten Erfahrung nicht etwas lernen könnte. Aber das könnte man auch schon aus dem friedlich-schiedlichen Arbeitsplatz, den man heutzutage bekleidet, tun. Aber die Vorstellung, die in dieser Theorie enthalten ist, die schlechte Erfahrung, die Massenarbeitslosigkeit, die Armut, die Verelendung, das bringt die Leute auf den richtigen Dreh. Die verkennt einen wichtigen Unterschied, nämlich den, die Erfahrung der schlechten Lage determiniert nicht das Urteil, das sich ein Mensch über die Lage bildet. Betrachte mal die Lage heute. Da gibt es eine gewaltige Finanzkrise von ungeahnten, unbekannten Dimensionen. Die Menschen fürchten mittlerweile um ihre Sparguthaben, die Rentner um ihre Renten, sofern sie bei irgendwelchen Lebensversicherungen abgeschlossen haben oder Papiere halten. Das ist eine drastisch schlechte Erfahrung, sogar eine neue. Die legt das Urteil über die Lage nicht fest. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das kommt von der Gier der Manager in den Finanzhäusern. Die halten diese Lage für eine Konsequenz moralischer Verwerflichkeit beim Führungspersonal. Es gibt Leute, die sagen, das kommt daher, dass der Staat sich viel zu sehr rausgehalten hat, statt regulierend einzugreifen. Das ist schon ein zweites Urteil. Es gibt eine dritte Fassung, die sagt, das ist die notwendige Konsequenz der Finanzakkumulation in einem florierenden Kapitalismus. Das würde ich zum Beispiel sagen, müsste das sicher ausführen. Das sind drei verschiedene Urteile. Die ersten beiden haben bei all ihrer Unterschiedlichkeit aber eine Gemeinsamkeit, und darin liegt ihr Pferdefuß. Wer nämlich sagt, dieser ganze Zusammenbruch, der mich jetzt ganz persönlich angreift, die Leute verlieren Arbeitsplätze, die verlieren Lohn, am Ende sogar ihre Ersparnisse. Die da sagen, das kommt von der überzogenen Gier der Manager oder von schlechter Regulation durch die Politik, die stehen auf dem Standpunkt, das ist ein eigentlich vermeidbarer Unfall in einem ansonsten doch durchaus begrüßenswerten System. Jemand, der die schlechte Lage, die er erfährt, so verkehrt verarbeitet, der hat ja dem System seinen Zuspruch erteilt, unter dem er leidet. Der hat also gar nicht die geistige Verlängerung gemacht, an die ihr appellieren wollt, weil die Lage mies ist, unter der er leidet. Muss ja wohl das Urteil, das er sich darüber bildet, richtig werden.
Das letzte Mal ging es in Deutschland übrigens in den Zweiten Weltkrieg und nicht im Kommunismus, als es wirklich schlimm war.
Ja, auch das kann man sicher.
Leute laufen eher zu Faschisten über, die die Pflichtverletzung, das Fehlverhalten von irgendjemand als Ursachen identifiziert haben, als dass sie sich da mit einem Arbeiterweg machen.
Bitte.
Ich habe da ergänzende Theorien, was Sie gesagt haben, in der Frankfurter Schule, Weltsystemtheorie und Dualellen natürlich darüber, warum es noch nicht passiert ist, dass die ideale neue Märkte sich hereinzwingen, so sei von dieser Theorie.
Das letzte ist akustisch hier unten nicht angekommen.
Zum Beispiel imperialische Aneignung von Märkten, damit die Güter weiterhin erkauft werden und das System für eine kurze Weile noch Stabilität.
Ich stehe dir hinterher zur Verfügung, aber sei mir nicht böse, dass ich jetzt nicht den Imperialismus als neues Thema einführe, wenn schon die subjektive Wertlehre ganz unter den Tisch gefallen ist, die ja eigentlich das Angekündigte war. Aber das führt mich jetzt auch zu einer Anfrage hier, wie wir verfahren. Wir können einfach weiter diskutieren, gerne, oder wir hören noch ein, zwei Argumente aus der modernen Volkswirtschaftslehre, die ja die Opposition zu Marx ausmacht, oder wir lassen den Hammer fallen. Da bin ich für alle Wünsche offen. Wie soll es geschehen?
Ja.
Ja, da das keinen, sagen wir mal, nur sehr verhaltenen Beifall findet, beschränke ich mich auf ein einziges Argument. Wäre jetzt mal ein Angebot. Vielleicht gibt ja auch das wieder einen Anstoß, noch ein wenig nachzudenken oder Widerspruch zu ernten. Nehmen wir mal von diesem Zettel nur das letzte Argument, der Invisible Hand. Die Volkswirte, die Marx zur Kenntnis genommen haben, nennen wir es mal so, die haben bei dem Mann herausgehört, der hält nicht nur den ganzen Produktionszweck für eine arbeiterfeindliche Angelegenheit, das ist ein Revoluzer, sondern der bestreitet auch die elementaren Errungenschaften, die doch eigentlich jedem sachkundigen Menschen einleuchtend sind, der den Markt betrachtet. Für Marx war der Markt der Konkurrenzkampf von Betrieben um den Absatz von Waren zu lohnenden Preisen. Mit den hier heute angedeuteten Methoden, die Produktivkraft steigern, indem man seine Arbeiter schlecht behandelt und Leute rauswirft, um die Kosten der Ware zu senken, zu welchem Zweck? Um dem Konkurrenten Marktanteile abzujagen, also ihn und seine Belegschaft schlechter zu stellen. Das ist nämlich die Wahrheit von dem Standpunkt, wir sichern Arbeitsplätze, wenn wir uns um die Erweiterung unseres Absatzes bemühen. Wir sichern Arbeitsplätze, indem wir die des Nachbarn vernichten. Für Marx war das, wie gesagt, der Konkurrenzkampf der Unternehmen um lohnenden Absatz. Für die Volkswirte ist der Markt was ganz anderes. Von ihm, Adam Smith, stammt die klassische Formulierung, das System einer freien Wirtschaft bewirkt, dass jeder Mensch, wenn er seine eigenen wirtschaftlichen Pläne verfolgt, von einer unsichtbaren Hand geleitet, eben dadurch zugleich das Beste für die Gesellschaft tut, obwohl er es in keiner Weise beabsichtigt hatte. Das Ziel der Produktion wird bestimmt durch die Wünsche und Kaufinteressen der Nachfrager und Konsumenten. Die Käufer stimmen sozusagen mit ihren Geldscheinen und Münzen täglich darüber ab, welche Waren in welchen Mengen produziert werden sollen. Das Argument heißt zusammengefasst, eine visible hand, eine sichtbare Hand, wie in einer Planwirtschaft, gibt es in einer Marktwirtschaft nicht. Aber die Erzeugung von Gütern, die passgenau übereinstimmt mit der Nachfrage der Bedürftigen, das bewerkstelligt ein Markt, wie wenn eine invisible hand, eine nicht sichtbare Instanz, die Regie führen würde. Dem Markt wird also eine Leistung zugute gehalten, die eine Planwirtschaft nur verfehlen könnte.
Bitte. Ich glaube, da hat das schon einen Punkt falsch verlängert. Das Zitat sagt, dass produziert wird das, was die Nachfrage haben will. Mhm. Das ist in der Tat richtig. Aber nicht, was die Bedürftigen haben wollen, sondern was die Nachfragenden, nämlich die, die Geld haben wollen. Dass das übrigens gar nichts Tolles ist, kann man daran sehen, dass die Leute, die nicht viel Geld in der Tasche haben, auch mit lausigen Produkten abgespeist werden, die genau auf diese lausige, beschränkte monetäre Nachfragemöglichkeit passen. Und die, die überhaupt nichts an Geld in der Tasche haben, die kriegen überhaupt nichts angeboten, denn dafür dient ja gerade das Privateigentum, dass die Leute die Finger weglassen von all dem Zeugs, was es gibt, wenn sie nicht Geld hinlegen können.
Ja, du steigst bereits in die Kritik dieses Zitats ein und das ist mir auch sehr recht. Der hier redet nicht von kaufkräftiger Nachfrage, sondern von Nachfrage. Der behauptet, vermittelt über das Geld kommt eine wunderbare Abstimmung zustande zwischen den hergestellten Gütern und dem Bedarf. Wenn man das mal für sich zunächst einmal nimmt als Aussage.
Nachfrage. In der Volkswirtschaftslehre wird sehr wohl und richtig unterschieden zwischen Nachfrage und Bedürfnis. Nachfrage ist das mit Geld ausgestattete Bedürfnis. Ja. Das zählt in der Tat. Ja. Auf allen Märkten. Ja. Und all das Bedürfnis, was mittellos ist, wird eben keine Nachfrage, weil es keinen Geldschein mehr hat.
Gut, dann nehmen wir jetzt mal diese Version. Ja? Wenn diese Version gilt, dann wird aber auch nichts hergestellt. Denn diese Version, dass der Verkauf eine Nachfrage bedient, die das Ding kauft, insofern sie mit Kaufkraft ausgestattet ist, läuft auf eine pure Tautologie heraus. Jeder Verkauf ist von der anderen Seite des Ladentisches aus betrachtet ein Kauf. Da wird also gar nichts zur Deckung gebracht. Da gibt es gar nicht zwei selbstständig einander gegenüberstehende Größen, die vermittelt über das Geld im Kaufakt zu einer Deckung kommen. Dann ist es die pure Tautologie. Jeder Verkauf ist ein Kauf. Dann hat man aber auch nichts zusammengeführt und zur Deckung gebracht. Andererseits, mal umgedreht, die Vorstellung genommen, dass da zwei selbstständige Größen existieren, da ein riesiger Güterberg, ein Angebot, dort ein Bedarf. Nehmen wir sie jetzt mal ohne die Dazwischenkunft der Geldgröße, als sachlich bestimmte Größe. Dann muss man sagen, von einer Zusammenführung, von der Herstellung einer Deckung, kann überhaupt keine Rede sein. Täglich bleiben im Kapitalismus auf dem Markt unverkäufliche Güter in dieser oder jener Sparte liegen. Und gleichzeitig gibt es täglich auf dem Markt ungestillten Bedarf. Es gibt unvermieteten Wohnraum neben Obdachlosen, die einen gebrauchen können. Es gibt ein Übermaß an Medikamenten zur Heilung von AIDS, nicht verkäuflich, neben einer Bedürftigkeit in Afrika, wurde heute schon zitiert, die die vorhandenen Stoffe nicht in ihre Verfügung kriegt, weil das Geld fehlt. Daraus würde ich jetzt mal den Schluss ziehen, dass die ganze Behauptung der Zusammenführung von Angebot und Nachfrage ein riesiger Schwindel der Volkswirtschaftslehre ist, weil da gar nicht mittels des Geldes zwei Größen zusammengeführt werden, sondern das Geld die Definitionshoheit hat, was überhaupt ein Angebot und was überhaupt eine Nachfrage ist. Ja, wenn ich von der Nachfrage von vornherein alles wegschneide, was ein kaufkräftiges Geld nicht in der Hand hat, ja, dann lande ich bei der Tautologie, die ich gesagt habe. Alles, was verkauft wurde, wurde gekauft von Leuten, die Geld haben. Aber da wurde nichts zur Deckung gebracht. Dass Ihnen an der Vorstellung so liegt, kommt daher, dass Sie den Markt als Dienst am Bedürfnis darbieten wollen und nicht als Benutzung des Bedürfnisses für das Erwerben von Geld. War jetzt ein letztes kleines Argument aus der Volkswirtschaftslehre. Die anderen drei, wenn das gewünscht wird, können wir machen, wenn die Kondition reicht. Aber bitte, ich richte mich da nach den Publikumsvorliegen. Wie? Einer geht noch rein, die Produktionsfaktoren vielleicht.
Die subjektive Wertlehre.
Die subjektive Wertlehre, warum gerade die?
Weil die so der ideologische Kern und die Basis der Zurückweisung der marxischen Arbeitswertlehre ist. Nicht umsonst ist ja die subjektive Wertlehre von fast einem halben Dutzend unabhängiger Ökonomen Ende 1890, 1900 entstanden, die alle das Bedürfnis hatten, Mann, ey, das kann doch nicht sein, dass diese Marxisten dann mit ihrer, und übrigens auch die klassische Nationalökonomie, die es vorher auch schon gemacht hatte, Recht haben mit der Bestimmung des Warenwertes durch die notwendige Arbeitszeit, die notwendig ist, um das Zeug herzustellen. Denn das führt zu ganz unliebsamen politischen Konsequenzen.
So ist
damit
es.
Kann sich die Arbeiterbewegung moralisch bewaffnen und das darf und kann nicht sein.
Genau.
Aus diesem Impetus heraus ist dann versucht worden, mit der subjektiven Wertlehre eine Zurückweisung zu haben, die sozusagen schon den Anfang des marxistischen Verständnisses der kapitalistischen Ökonomie in seine Schranken weist als falsch und so ist es nicht.
Genau, das ist der Sinn dieser Lehre und jetzt hören wir uns mal kurz an, was die Volkswirte sich zurechtgelegt haben. Sie, die objektivistische Wertlehre, damit meinen Sie Marx, versuchte den Wert der Güter aus den zu ihrer Erzeugung benötigten Aufwendungen zu erklären. Als ein für alle Güter verwendbares Maß dieses Aufwands glaubte man jene Arbeitsmenge benutzen zu können, die notwendig war, um ein bestimmtes Gut herzustellen. Unter dem wirtschaftlichen Wert verstehen wir gewöhnlich die Bedeutung, die ein Gut für seinen Besitzer hat. Die Höhe des Werts hängt von den jeweiligen Wertschätzungen eines Individuums ab. Folglich ist der Wert eines Gutes nur subjektiv bestimmbar und wird von Individuum zu Individuum jeweils anders eingeschätzt. Das zeigt sich nicht nur in der Bewertung moderner Gemälde. Selbst für gewöhnliche Güter gedachte Erklärungen, dass ein Gut nur Wert besitze, weil es Arbeitskosten verursacht habe, wird kaum befriedigen und jedenfalls nicht erklären können, warum zum Beispiel an einem heißen Sommertag Bier oder Speiseeis zu wesentlich höheren Preisen verkauft werden kann als bei schlechtem Wetter. Das ist die subjektivistische Wertlehre. Du hast schon die Zusammenfassung an den Anfang gerückt, mit der die bürgerliche Ökonomie sagen will, der Wert, den der Marx aus der Arbeit erklärt, erklärt sich in Wirklichkeit aus der subjektiven Wertschätzung. Daran war ihnen so gelegen, weil ihnen als Ärgernis erschien, dass der Preis der Ware bei Marx dasjenige ist, das das Bedürfnis vom Gut trennt, das es haben will. Denn dass man für Geld alles kaufen kann, heißt ja umgekehrt, dass man für Geld alles kaufen muss. Das klingt schon negativ. Das klingt schon nach Randale. Das wollten die bürgerlichen Ökonomen gefälliger ausdrücken und haben gesagt, der Preis ist gar nichts, was uns quasi von den Dingen trennt, sondern es ist bloß eine Begegnung mit uns selber. Wir entdecken im Preis unsere subjektive Wertschätzung der Sache. Das ist nichts Böses. Jetzt greifen Sie Marx an mit dem Argument, wir kennen gewisse Ausnahmen, die müssten die Regel doch außer Kraft setzen. Wir waren zum Beispiel mal neulich dabei, als eine blaue Mauritius versteigert wurde. Ein Riesengeld wurde für die blaue Mauritius gezahlt oder für ein Gemälde. Erst einmal muss man sagen, hat es was Kindisches an sich. Wenn sich ein Mann aufbaut und sagt, ich will erklären, worin der Wert der industriellen Güterproduktion eigentlich besteht, die Jahr um Jahr mit Millionen Artikeln den Markt bestückt. Das will er erklären, die industrielle Produktion der massenhaft hergestellten Güter. Dem zu begegnen damit, dass ich sage, neulich war ich mal in einer Wüste und da hat ein Glas Wasser 500 € gekostet. Oder neulich war ich auf einer Auktion, da hat ein Gemälde 10 Millionen € erbracht. Jeder weiß, da ist natürlich das bezahlte Geld nicht die Aufwandsentschädigung für die Herstellung der Leinwand und den Holzrahmen. Das ist ein Liebhaberpreis, den irgendwer auf den Tisch legt, der hat mit dem Arbeitsaufwand des Dings einfach gar nichts zu tun. Der hat aber auch mit dem Wert der Produktion von Gütern gar nichts zu tun. Und im Vertrauen. Deswegen wird so ein Ding auch nicht auf dem Markt verkauft, das wird versteigert. Und versteigern ist gar nicht der Gegenstand der Marx'schen Theorie, um mal das so zu erledigen. Also Ausnahmen sollen eine Regel angreifen. Jetzt zum Beweis der subjektiven Wertschätzung und woran das krankt. Subjektive Wertschätzung, das liest sich ja fast wie ein kulturhistorischer Aufschrei gegen das Gleichmacherische des Werts. Immer kostet der Daimler-Benz 50.000, in dieser Niederlassung in Jena, und jedes Auto dasselbe. Und immer kostet ein Laib Brot 3,50 Euro. Ein Mensch, der dagegen anrennt und sich auf den Weg macht, die subjektive Wertschätzung als Preisbestimmungsgrund zu erklären, der möchte den konkreten Gebrauchswert und das Interesse, das ich an ihm habe, das mehr oder weniger große, zum Bestimmungsgrund des Preises machen. Bloß, unter diesem Blickwinkel sind die Güter, von denen wir reden, gar keine kompatiblen Größen. Man frage sich mal, was ist wertvoller, ein Brot oder ein Stuhl? Die Frage ist einfach unsinnig und die sollte einen nicht zu einer Antwort verleiten, sondern man muss die Frage zurückweisen. Was ist wertvoller, ein Brot oder ein Stuhl? Das kommt darauf an, wenn ich essen will, ist das Brot nützlich, wenn ich sitzen will, der Stuhl. Aber keinesfalls sind diese beiden Güter vom Standpunkt des Bedürfnisses, das sie wertschätzt, als quantitative Vielfache voneinander auszudrücken und durcheinander ersetzbar. Beim Preis könnte man das machen. Man kann sagen, der Laib Brot kostet 3 €, der Stuhl kostet 30 €. Das ist das Zehnfache vom Ersten. Aber man könnte nicht sagen, das Bedürfnis zu essen, ein Laib Brot, ist das 3,5-fache von dem Bedürfnis, auf dem Stuhl zu sitzen. Der erste Widersinn. Und der grundsätzliche Widerspruch, der dem Ganzen anhängt, ist schließlich der, wenn schon die subjektive Wertschätzung auch noch von Individuum zu Individuum verschieden ist und die sollen der Preisbestimmungsgrund sein, dann müssten die Dinge sehr viele verschiedene Preise haben. Probiert es mal aus, geht mal in eine Daimler-Benz-Niederlassung und sagt, guter Mann, 50.000 € steht an diesem Auto. Meine subjektive Wertschätzung kommt auf 100 €. Wie weltfremd eine Preistheorie auftritt, die aus der subjektiven Wertschätzung einen Preis herleiten will, der in der Realität einfach so nicht existiert. Es müsste ja eine bunte Vielfalt von vielen bunten verschiedenen Preisen geben zu jedem Produkt. Gibt es aber nicht.
Wo ist der Mindestpreis, oder?
Bitte?
Wo ist der Mindestpreis? Also warum soll ich denn quasi zu dem Mercedes-Hersteller da gehen und sagen, nee, ich möchte bloß dafür 100 € zahlen? Er kann auch letztlich nur beobachten, und man kann auch letztlich nur beobachten, bin ich bereit, die 50.000 € zu bezahlen oder nicht.
Und alle Leute, die da bereit sind, 50.000 Euro zu zahlen, da weiß man, okay, die haben zumindest eine Wertschätzung von 50.000 Euro. Das kann allerdings nur noch höher sein. Und die
der Preis, von dem du da oben redest, ja, der ist auch in deinem Beispiel
durch die Wertschätzung des Kunden nicht in die Welt gekommen. Ob er sich so dazu stellt, dass er meint, mir ist die Karre noch viel mehr wert, oder das war sie mir nicht wert, das mag ein Sentiment, ein Gefühl sein, das der Mann mit sich rumträgt. Der Preisbestimmungsgrund davon ist es nicht. Ökonomen aber, insofern ist dein Hinweis schon fast in der Denkrichtung der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre eingebettet. Die denken wirklich so weiter und sagen, ja, was im Einzelfall versagt, dass es wegen der verschiedenen subjektiven Wertschätzungen auch verschiedene Preise für ein und dasselbe Ding gibt. Das lässt sich in Bezug auf die Masse der Konsumenten und in Bezug auf die Masse des Angebots durchaus halten. Man bildet Aggregate der subjektiven Bedürfnisse, die Nachfrage, und man bildet ein Aggregat der Angebote, eben das Angebot, und sagt, hier beobachten wir doch in der Tat eine Schwankung. Je größer die Nachfrage bei einem bestimmten Angebot, umso höher der Preis. Je kleiner die Nachfrage, umso niedriger. Ist die Angebotsseite höher gelegt worden bei einer Nachfrage, sinkt auch der Preis und umgekehrt. Zusammengefasst, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Da sieht man doch, dass aus unserer Wertschätzung, die sich in eine Nachfrage ergießt, dort wirksam wird, im Verhältnis zum Angebot ein Preis ergibt. Sodass quasi für das ganze Ensemble gesehen gilt, was beim Individuum versagt. Aus Wertschätzung wird Preis. Diese Theorie, die leidet mindestens an zwei Fehlern. Das erste ist, dass diese Theorie von Angebot und Nachfrage, die den Preis bestimmen, zirkulär ist. Ja, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Aber umgekehrt, der Preis bestimmt auch die Nachfrage. Sind die Klamotten teuer, ist die Nachfrage zurückhaltend. Wird sie billig, wollen möglichst viel davon. Es ist zirkulär. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, Preis bestimmt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Man hätte aber doch gern, wenn man schon in den Kategorien der Mathematik denkt, abhängige Variable und unabhängige Variable, auch gern mal eine unabhängige Variable gesehen, die nicht die abhängige der anderen ist. Das ist das Zirkuläre. Die zweite Fehler, Erinnerung an eine Erfahrung der Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage decken sich, ist eigentlich die schärfste Widerlegung des ganzen Arguments. Für die Theorie, die sagt, Angebot und Nachfrage in ihrem Auf und Ab bestimmen den Preis. Also Angebot und Nachfrage sind die determinierende Größe für den Preis. Diese Theorie kann rein gar nichts mehr über den Preis erklären, wenn Angebot und Nachfrage sich ausgleichen. Wenn Angebot und Nachfrage zur Deckung kommen, dann ist die Bewegung beider gegeneinander als Bestimmungsgrund von Preis erloschen. Praktisch gesagt, wenn bei einem Auto Angebot und Nachfrage einander gleichen, bei einem Mercedes, das war jetzt immer mein Beispiel heute Abend, dann ist der Preis bei diesem Ausgleich von Angebot und Nachfrage irgendwo bei 40.000, 50.000 Euro angesiedelt. Wenn sich Angebot und Nachfrage bei einem Laib Brot, beim Hofpfister oder was man hier isst, decken, dann ist der Laib Brot 3,50 Euro wert. Man hat zwei Sphären, zwei Waren. Angebot und Nachfrage sind zur Deckung gekommen. Aber diese beiden Güter haben höchst unterschiedliche Preise. Die müssen durch was anderes bestimmt sein als das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Denn das deckt sich ja in beiden Fällen. Also kann Angebot und Nachfrage in seiner Bewegung das Oszillieren einer Preisgröße um einen Mittelpunkt erklären, aber nicht den Mittelpunkt erklären, um den geschwankt wird. Denn der ist deutlich bei diesen beiden von mir zitierten Warenkategorien sehr erheblich auseinanderliegend. Das Auto kostet 50.000, der Laib Brot 3,50 Euro. Der hat einen anderen Bestimmungsgrund, ja, den hat der Marx erklären wollen. Das kommt vom Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen, der wird gemessen im Wert und realisiert im Verkauf. So, das sind die Dummheiten einer volkswirtschaftlichen Theoriebildung, die der Preis dafür sind, dass man die kritische Konsequenz aus den Auffassungen von Marx tilgen möchte. Eine Lobrede über die Güte des Preises, in der der Mensch eigentlich sich selbst begegnet, nämlich seiner subjektiven Wertschätzung der Dinge, sodass darin nichts Kritikables liegt, sondern eigentlich nur der Ausdruck unserer selbst. Ja, wer das macht, der hat die Widersprüche eingekauft, die ich aufgeblättert habe. Jetzt mit Verlaub waren das eigentlich schon die Zitate 2 und 3, subjektive Wertlehre und Knappheit und Preis. Wollt ihr bis zum Äußersten gehen und die Produktionsfaktoren auch noch? Wann fliegen wir denn hier raus? 10 vor 10, jetzt ist es 9. Ich möchte hier niemanden quälen. Ich mache auch noch die Produktionsfaktoren, wenn es gewünscht wird. Aber wenn die Luft raus ist, dann verkneifen wir uns das auch. Wird gewünscht. Das ist Standing. Die Produktionsfaktoren. Ich lese mal das letzte Stück von dem Zitat vor, weil daran die Botschaft deutlich wird, die hast du vorhin zusammengefasst und ich hatte sie am Anfang des Abends auch als Introitus gewählt. Die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums und aller Kultur. Das ist ein Zitat vom Lassalle. Der war ein Zeitgenosse von Marx und hat ein Gotha-Programm für die SPD geschrieben, das der Marx heftig kritisiert hat in seiner gleichnamigen Schrift, Kritik des Gotha-Programms. Die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums und aller Kultur. Das war selbst Marx zu viel, der sowohl die Arbeit als auch die Natur als Produktionselement und Grundlage der Produktion anerkannte. Dagegen wollte er dem Kapital und insbesondere dem Kapitaleigentümer keine Entlohnung für die Mitwirkung bei der Produktion zugestehen, sondern den gesamten Reinerlös der Gütererzeugung dem Faktor Arbeit zurechnen. Hier merkt man zunächst einmal das Verständnis der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre von Marx, das zugleich ein Missverständnis ist. Die haben heraushören wollen. Wer sagt, der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft beruht auf der Arbeit und hat in der Arbeitszeit sein Maß? Der will sagen, also steht den Arbeitern dieser Reichtum in Gänze zu. Wer das sagt, der hat jeden Rechtfertigungsgrund getilgt, um die Ecke gebracht, mit dem ein Großgrundbesitzer seine Rente rechtfertigen könnte, mit dem ein Fabrikherr seinen Gewinn und Unternehmerlohn begründen könnte. Kurzum, der hat der geliebten Klientel der Volkswirte, Betriebsherrn und Großgrundbesitzer, die moralische Rechtfertigung geraubt für ihre jeweiligen Einkommensarten. Das ist das Ärgernis. Insofern wird, weil die Konsequenz der Marx'schen Theorie missfällt, gegen die Theorie angegangen und nicht, weil ihnen dieser oder jener Fehler, vielleicht auch ein großer Fehler, aufgefallen wäre und die wissenschaftliche Redlichkeit dazu geführt hätte, den Fehler auszumerzen. Die Absicht hat ihnen nicht geschmeckt, dafür kommt eine andere Theorie zum Zug, die Produktionsfaktoren. Was nun das Missverständnis angeht, diese Behauptung, die bürgerlichen Volkswirte bekämpfen, wenn der kapitalistische Reichtum auf der Arbeit beruht, dann steht er doch den Arbeitern zu. Das ist gar nicht der Standpunkt von Marx gewesen. Diesen Standpunkt hat er sogar bekämpft beim Lassalle. LaSalle hat das Urteil Programm aufgeschrieben und darin findet sich die zitierte Sentenz. Arbeit ist die Quelle allen Reichtums und ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, eigentlich gehört den Arbeitern der ganze Schrott. Dagegen hat der Marx gesagt, LaSalle, du spinnst. Ich bin gegen das Prinzip dieses Reichtums, dass es um abstrakten Reichtum, um Geldvermehrung geht. Das ist die Unvernunft dieses Systems, das gar nicht für den Bedarf, sondern unter Abstraktion von ihm produziert wird. Und dieses immer mehr, ein immer mehr an Mühsal nach sich zieht, das ist das Ärgernis an diesem Reichtum, sein Inhalt und sein Zweck. Und nicht, sagt er zum LaSalle, möchte ich dieses Prinzip gutheißen, aber die Verteilung anprangern. Nicht, dass die Arbeiter von dieser Art von Reichtum zu wenig haben, ist die Marx'sche Kritik, sondern dass diese Art von Reichtum, der sich gleichgültig stellt gegen den Bedarf, die Arbeiter dafür herannimmt, mehr zu produzieren. Dass diese Art von Reichtum einschließt, dass natürlich die, die ihn machen müssen, von ihm nichts haben. Aber der wollte das Reichtumsprinzip, die ganze Produktionsweise abschaffen und nicht in ihr diesen hergestellten Reichtum anders verteilen. Es wäre ja auch nachgerade absurd, dass der Arbeiter einerseits in eine Geldvermehrungsproduktion eintritt, wo er nicht schlecht genug bezahlt werden kann, nur um ihm am Ende das Mehr, das jetzt zustande kommt, wieder zuzuschaufeln. Da hat man den Mann verschlissen und aufgebraucht. Und für was? Um ihm zu geben, was man ihm vorher nimmt. Absurde Vorstellung. Das hat der Marx also zurückgewiesen. So haben ihn aber die bürgerlichen Ökonomen verstehen wollen und haben gesagt, gut, wir müssen also gegen die Behauptung antreten, dass der Reichtum von der Arbeit kommt. Und unsere Gegenthese heißt, in Wirklichkeit treffen sich bei Schichtbeginn drei. Boden, Kapital, Arbeit. Danach gibt es nur drei Arten von Produktionskräften, sagt die Volkswirtschaft. Drei Produktionsfaktoren, welche die erzeugten Güter hervorgebracht haben. Diese drei sind erstens die Natur, zweitens die menschliche Arbeit in jeder Form, drittens das Kapital, das als Produktionsmittel existiert. Diese drei wirken zusammen und teilen sich nach Maßgabe ihres Beitrags im Zusammenwirken den Ertrag. Gegen diese Theorie möchte ich folgende Einwände vortragen. Es ist logisch gesehen nicht in Ordnung, den Boden, die Maschine und die Arbeit als etwas Gleiches anzusprechen. Produktionsfaktor. Faktor ist vom Lateinischen hergeleitet. Facere, machen, Hervorbringer. In Wirklichkeit sind diese drei Dinger logisch unterschieden. Der Boden, der ist Bedingung der Arbeit, wenn man ein Fabrikgebäude darauf stellt, dann ist das nur meine Unterlage. Der ist Mittel der Arbeit, wenn ich als Bauer eine Pforche pflüge und ein Korn reinlege, dann nutze ich die Bodenfruchtbarkeit, die entfaltet wird durch die Bearbeitung. Das ist also ein Mittel oder eine Bedingung der Tätigkeit des Arbeitens, aber nicht Hervorbringer des Produkts. Das ist ein Mittel, ein Werkzeug, das bringt für sich gar nichts hervor. Die Arbeit verdient denn die, dass man sagt, das ist ein Produktionsfaktor? Nein. Die Arbeit, das ist die Tätigkeit des Individuums, das einen Stoff mit einem Werkzeug zu einem Produkt verarbeitet. Da ist die Tätigkeit des Arbeitens, das ist die Arbeit, das ist das Produzieren. Da ist die Tätigkeit nicht ein Untermoment vom Produzieren, in dem noch anderes vorkommt. Das Arbeiten ist das Produzieren. Das Werkzeug und der Boden, das sind Mittel des Produzierens. Das ist ein entscheidender logischer Unterschied, wo sich jede Gleichmacherei mit dem lateinischen Wort Faktor verbietet. Manchmal versuche ich mir, ein Bild zurechtzulegen, um den vielleicht schwer fassbaren logischen Unterschied für jedermann deutlich vor Augen zu stellen. Nehmt mal ein Beispiel aus dem privaten Bereich. Man backt einen Kuchen Und dann kommt jemand an und fragt, wer hat diesen Kuchen gebacken? Und die Antwort heißt, das waren die Rührschüssel, das Mehl und ich. Jeder würde doch merken, hier wird auf eine Weise berichtet über die Tätigkeit des Backens, in dem ein entscheidender Unterschied versäumt wird. Gemacht hast wirklich nur du ihn. Die Schüssel war das Werkzeug und das Mehl der bearbeitete Rohstoff. Diese Gleichmacherei mit Faktor vergeht sich also an dem entscheidenden logischen Unterschied. Hervorbringer ist da nur einer, das arbeitende Subjekt. Dass einem Menschen aber jetzt diese logische Niederkraft, das Unterschiedene gleich zu behandeln, so sehr einleuchtet, das kommt durch die Logik der Bedingungen. Man ist geneigt zu denken, ja ohne nicht, ohne dass es einen Boden gibt, auf dem ich mit meiner Werkbank stehe, kommt das ganze Produkt nicht zustande. Ohne die Werkbank, an der ich arbeite, kommt auch nichts zustande. Und ohne die Arbeit auch nicht. Ohne nicht. Ich denke also, dass alle drei zitierten Momente beteiligt sind am Vorgang des Produzierens. Stimmt ja auch. Bloß, dass sie beteiligt sind, sagt ja noch nichts über den Gehalt, über die Eigenschaft, in der sie beteiligt sind. Und da sind sie sehr verschieden. Das eine ist Mittel, das andere ist die Tätigkeit des Subjekts selber. Dass einem das so einleuchtet, dass jetzt auch noch diese drei Momente zu einer Ergänzung kommen müssen, das hat auch seine Schwerkraft und Plausibilität nicht darin, dass das für einen arglosen Arbeitsprozess einleuchtend ist. Wieso ist es denn so naheliegend zu behaupten, ja, der Arbeiter wäre ja aufgeschmissen, wenn es nicht da hinten den kapitalistischen Kumpel gäbe, der sagen würde, hey, ich habe, was du nicht hast, aber brauchst. Ich habe eine Fabrik mit Maschinen. Das überhaupt zu denken unterstellt, dass wir über eine Gesellschaft reden, in der das gar nicht Selbstverständliche selbstverständlich ist, dass nämlich Arbeiter von den Mitteln der Arbeit abgeschnitten sind, getrennt sind, die als Produktionsmittel des Eigentums anderer sind. Das brauchen zwar Arbeiter, wenn sie die Mittel des Lebens herstellen wollen, aber sie haben es nicht, weil es in der Verfügung anderer ist. Das unterstellt die ganze Welt des kapitalistischen Eigentums, in dem die Mittel der Lebensführung von denen, die sie herstellen müssen, abgetrennt sind, per Gewalt. Dazwischen steht eine Staatsgewalt mit Polizei, die jeden Diebstahl ahndet. Nur deswegen leuchtet einem ein, dass hier drei Größen zusammenkommen müssen und ohne diese Koinzidenz, dieses Zusammentreffen, jeder Versuch vergebliche Liebesmühe wäre, irgendein Produkt herzustellen. Wenn das aber so ist, dass die Welt des Eigentums in Wirklichkeit die trennende Größe ist, ja, dann kommt der ganze Spielfilm in Fahrt, den wir heute Abend in der Chronologie der Marx-Zitate haben Revue passieren lassen. Ja, jetzt sind die Besitzer der Produktionsmittel in der Lage, die Konditionen zu diktieren, zu denen sie andere zur Arbeit bitten. Sie legen einen Lohn fest, der den Lebensunterhalt, wenn es gut geht, deckt, aber mit dem Reichtum, den sie darüber hinaus produzieren und produzieren müssen, einfach gar nichts zu tun hat. Der wächst und wächst und wächst und der Arbeiter bleibt bei seinem Lebensunterhalt, wenn es gut geht. Und in der Regel nicht mal das. Von einer Teilung des Ergebnisses kann also überhaupt keine Rede sein. Und ernstlich hat im kapitalistischen, praktischen Wirtschaftsleben noch keiner je diese Teilung von jetzt nach vorn gedacht. Das gibt es nur als Schluss post festum, was ich damit meine. Gibt es das, dass sich VW am Wochenende mit dem Betriebsratsvorsitzenden und dem Pächter, dem Verpächter des Geländes trifft und sagt, schau her, 1500 Autos stehen auf dem Hof, 500 für dich, 500 für ihn, 500 für mich. Teilen die je ein Produktionsergebnis nach dem Schlüssel ihres Beitrags zur Herstellung? Das gibt es überhaupt nicht als Teilungsakt. Rückwirkend wird aber immer behauptet, dass das, was aus ganz anderen Gründen als Lohn an die Arbeiter ausgeschüttet worden ist, das Ergebnis einer solchen Berechnung gewesen ist, Wie war dein Beitrag zum Gesamtergebnis? So hoch ist dein Lohn. Und wie verlogen das ist, das könnte man im Einzelnen am Stundenlohn zeigen. Aber jede Tarifrunde ist schon ein erster Hinweis darauf, dass das nicht stimmen kann. Denn wenn die Erträge, die die drei Fraktionen aus dem Gesamtergebnis erzielen, aus ihrem jeweils unabhängigen Beitrag zum Ganzen ein rechenbares Gesetz enthielte, aus dem sich erschließen lässt, so viel steht dem Grundeigentümer, so viel dem Maschinenbesitzer, so viel dem Arbeiter zu, dann dürfte es den Streit um die Verteilung gar nicht geben. Jeder Lohnstreit zeugt davon, dass keiner an ein Rechengesetz glaubt und sich an ein solches hält, das von einer eingebrachten Leistung auf einen Ertrag schließen lässt, den man bekommt. Unternehmer wollen möglichst wenig Lohn, weil es den Gewinn schmälert. Arbeiter, wenn sie gut bei Laune und getrimmt sind, mehr Lohn, was den Gewinn schmälert. Da wird gestritten, das ist gar nicht so, dass drei voneinander unabhängige, selbstständige Quellen nach Maßgabe ihrer Leistung einen Ertrag für sich zurückholen. Eine Welt, die von der Volkswirtschaftslehre gegen die Behauptung von Marx ins Spiel gebracht wird, die ihren Reiz nicht im Wahrheitsgehalt der Argumente, sondern im rechtfertigenden Charakter derselben hat. Bei Marx ist die Laube klar. Arbeiter und Unternehmer, das ist ein schreiender Gegensatz. Da wird die Lebenskraft der arbeitenden Menschheit verschlissen, um für möglichst wenig Geld möglichst viel Leistung abzufordern, damit der Reichtum der Betriebe wächst. Das ist ein Gegensatz. Die Theorie der Produktionsfaktoren sagt, das ist ein wunderbares Ergänzungsverhältnis, wo sich drei ökonomische Charaktere, der Bodenbesitzer, der Fabrikherr und der Arbeiter, morgens in der Halle treffen, um gemeinschaftlich ein Produkt zu fertigen. Wenn ich heute Abend sowas auf die Nachfrage, wie soll es anders gehen, präsentiert hätte, hätten sich alle an die Platte gefasst und gesagt, Marktwirtschaft, gemeinsame Beratung und Beschlussfassung, wie soll das gehen? Und der Volkswirt wäre der Erste gewesen, der gesagt hat, der Spinner. Aber die Welt der kapitalistischen Konkurrenz, wie eine gemeinschaftliche Beratschlagung und Arbeitsteilung auszumalen, wie eine Planwirtschaft darzustellen, das ist Ihnen nicht zu blöd, wenn Sie damit den Laden der Konkurrenz rechtfertigen können. So, damit bin ich jetzt fertig mit denen.